Bewegtbild.
Bastarde. Bewegtbild. Bastarde. Bewegtbild. Bastarde. Bastarde.
Hudihu.
Oh. Ja, guten Tag. Wir sind wieder im Flow. Wir sind wieder da. Und du startest schon richtig rein, Dave. Guter Mann.
Mit dem.
Ist schon wieder Pen and Pixel?
Ja, auf jeden Fall. Master P ist, glaube ich, Hudi Hu hat auch Master P auch etabliert, oder? Der hat auf jeden Fall en masse Pen and Pixel Cover produziert. Aber in diese Abgründe müssen wir gar nicht einsteigen, weil wir haben Gast am Start. Und der war raptechnisch auch eher an anderen Küsten unterwegs. Also noch mehr an anderen Küsten unterwegs, würde ich sagen. Wir haben unseren geliebten Freund, Podcaster, Witcaster, Produzenten, Kinogänger, Experten. Fällt dir noch was ein? Lee Richter ist am Start.
Sexsymbol.
Ja?
Yeah. Sexsymbol.
Lee Richter ist am Stissel, Alter.
Was geht ab, Alter? Ich bin sehr geehrt, hier zu sein.
Ja, uns ist immer eine Ehre,
mich sehr geehrt, heißt das. Ja.
Cool.
Dynamischer Einstieg, ey. Ich bin schockiert. Leute.
Ist doch bei uns Standardprogramm, ja. Es ist ja auch immer ein bisschen Ehrfurcht mit dabei.
Ehrfurcht?
Naja, Logo, Alter.
Wovor denn?
Ich meine, ey, was haben wir für eine Episodennummer jetzt? Das ist die 48, glaube ich.
Ja.
Oh,
nee, 49.
Ja, stimmt, 49. Stimmt, die 48 quetschen wir noch dazwischen. Stimmt, dankeschön. Ja, das ist ja nur ein Bruchteil dessen an Episodenanzahl, was ihr rausgehauen habt.
Ja, trotzdem. Also das kann man ja jetzt schon als sehr routiniert bezeichnen, oder? Also eben, 49. Mal, hallo?
Ja.
Und was passiert zu 50?
Man muss
Überraschung.
Ja, wir haben was in Planung.
Ja.
Das werden wir
noch nicht verraten. Lasst euch einfach überraschen.
Das Gute ist, unsere 50. Folge ist auch gleichzeitig die Folge zum Zweijährigen.
Mhm.
Fällt quasi auf denselben Tag.
Wir feiern doppelt. Und das Geilste ist, das können wir zur Überraschung sagen, oder? Selbst Dennis und ich überraschen uns mal gegenseitig.
Mensch.
Das wird quasi die Glory-Hole-Folge.
Okay.
Ja. Wie schafft man das in den Übergang? Also ziemlich ausgefüllt bei den Glory-Holes. Der Übergang ist scheiße.
Naja, erstmal können wir ja sagen, wir haben 49 Folgen geschafft und haben es immer noch nicht geschafft, dass wir vorher ansprechen, wer einsteigt in die Folge und wer nicht.
Stimmt, das hatten wir relativ am Anfang mal geplant, dass wir uns da vorher abstimmen. Manchmal klappt es, manchmal nicht.
Ja.
Was mit dem Abstimmen oder mit dem Einstieg?
Beides.
Mit dem Abstimmen meistens klappt schon gar nicht. Da scheitert schon
Ich oft. War mal live dabei, wie ihr euch abgesprochen habt, wer anfängt.
Ist schon, aber schon lange her, oder?
Ja, wahrscheinlich. Aber es ist lustig, das haben Gäste und ich noch nie gemacht.
Ja.
Das ist immer funktioniert über Blickkontakt. Oder ich meine, oftmals labern wir dann ja auch gleichzeitig los und so. Ja. Also passiert halt.
Ja, ich glaube vor Ort dann mit so einem Blickkontakt auch einfacher als bei uns über die Entfernung, über Video, habe ich das Gefühl.
Ja, logisch.
Aber
klar.
Stimmt.
Ja.
Ja.
Ja, und aus Gäste kommt ja sowieso immer irgendein Blödsinn raus dann.
Ja, in der Regel ist auch er der dann eben als erstes was sagt. Deswegen lehne ich mich da entspannt zurück und reagiere erstmal.
So wie bei uns heute.
So wie bei euch, ja.
Und
warum ist jetzt mit Master P eingestiegen?
Das war auch spontan. So wie da fühle ich mich gestern verbunden. Ja. Ich labe auch gerne Scheiße und mache ein scheiß Intro.
Ja.
Und mache einfach spontan irgendwas, was mir dann in dem Sinne. Ich habe ja auch Dennis so angeguckt und der war halt kurz zurückhaltend. Da dachte ich, ja, cool, ey, komm, bevor wir hier Leerlauf haben, haust du dann irgendeinen Scheiß raus. Unabgestimmt und nicht ausgedacht vorher.
Mission accomplished.
Jawohl.
Oh yeah.
Sehr schön.
Aber wo
so
wir uns immer sehr viel Mühe geben, ist bei der Planung, ja, vorausschauender Planung, was wir so an Themen aufnehmen möchten, zu welchen Zeitpunkten dann ungefähr und vor allem auch mit wem. Und uns hat ja sehr viel Spaß gemacht, so die Black Cinema-Geschichten durchzukauen mit verschiedenen Filmen. Ich glaube, über 2 Episoden mittlerweile verteilt. Und da dachten wir, ey, New Black Cinema, Alter, das ist auch ein Thema, was uns auf jeden Fall auch interessiert. Und da dachten wir natürlich in erster Linie an dich, auch an euch beide Banausen, ja, und hatten dann aber ein anderes Thema auch zusammen mit Guest gefunden, was wir ja auch nicht in so weit entfernter Zukunft dann aufnehmen werden.
Ja, da hatten wir es auch bei uns von. Ich finde, er ist bei dem Thema, wofür ihr ihn gepickt habt, auf jeden Fall auch gut aufgestellt. Mhm. Da wäre bei mir wahrscheinlich, also hätte ich sehr viel nachholen müssen. Mhm. Aber heute,
ja,
also da waren viele Rewatches dabei, weil ich habe, glaube ich, tatsächlich alles geguckt, was wir heute besprechen. Und sehr ja, schön. Großteil davon kannte ich schon.
Okay. Was kannst du noch nicht?
Naja, kommen wir dann zu, oder? Wenn wir über die Filme sprechen, weil sonst vergesse ich jetzt was.
Wie schaut es bei dir aus, Dennis? Ja. Wie viel kanntest du davon und wie viel nicht?
Ich glaube, Hälfte, Hälfte.
Ah ja.
Okay.
Also es war ein guter Mix aus neu und kannte ich schon.
Ja, bei mir auch. 50-50. Ja. Drei kannte ich, drei noch nicht.
Mache ich ja auch eigentlich immer ganz gerne mittlerweile. Am Anfang hatte ich immer so den Anspruch, als wir angefangen sind, einfach neue Sachen, die ich nicht kenne, zu picken. Aber da greifst du natürlich auch echt mal in eine Schlangengrube. Und da finde ich es dann immer ganz cool, wenn man irgendwas dabei hat, wo man ungefähr weiß, worauf man sich einlässt, damit man auch zumindest die Chance hat, auf einer positiven Note mal auszusteigen und nicht so völlig desillusioniert und wie so ein getretener Hund aus der Folge zu gehen, weil du wieder irgendwie vier philippinische Actiongurken geguckt hast. Mhm. Obwohl du die Hoffnung hattest, dass da irgendeiner dabei ist, der richtig geil ist. Also,
ja, aber das ja ist schon, ja bei euren Themen auch prädestiniert, ne? Ja, dass voll, da oftmals gerne eine Menge Schrott dabei ist.
Außer bei Canon-Films.
Natürlich. Und ich meine jetzt heute, viele der Filme, die kannte ich halt noch aus der Zeit, aus der sie stammen.
Geil.
Oder so kurz danach.
Mhm.
Und hab die dann jetzt seitdem irgendwie nicht mehr gesehen oder wenn dann halt so ein paar Jahre, nachdem sie rausgekommen sind. Und ist schon lustig. Also wie verklärt da so die Erinnerung ist, ne? Und, oder so ein bisschen romantisiert irgendwie, man das abgespeichert hat. Er ist schon abgefahren.
Da bringe ich auch einen Film, bei dem mir das genauso ging.
Ja?
Ja.
Du hast auch einen dabei. Du hast, glaube ich, den Film dabei, den ich am krassesten verklärt habe, weil ich den so lange nicht gesehen habe, dass ich hatte, weiß ich nicht, irgendwie hatte ich den ganz anders in Erinnerung. So ein bisschen schon so, aber da der hat bei mir auf so einem krassen Podest gewohnt.
Voll. Fängt der mit N an und hört mit Y auf?
Ja.
Ja, dann haben wir die gleiche Witzig. Meinung wahrscheinlich.
Ging mir genauso, Alter. Lustig, ey. Krass, okay.
Ja, gut.
Ja, sollen wir mit dem gleich einsteigen? Oder nee, ihr habt ja natürlich genau festgelegt, wie wir das machen.
Gedacht. Chronologisch.
Genau, also wir machen es heute mal wieder chronologisch.
Mhm.
Aber vorab gibt es noch ein bisschen was zum Kontext, weil wir es bei den letzten Folgen auch immer davon hatten, dass Hermann meistens dann noch mit in der einen Folge unterstützt oder ganz am Anfang haben wir es dann nochmal gemacht.
Unterstützt ist gut, aber.
Ja.
Die hat mal sein ganzes Fachwissen komprimiert rausgehauen, was total genial war.
Ja, ich muss mich immer noch über Hoffis Formulierung totlachen, die ich auch nie mehr genau hinkriege, aber es war irgendwie einschüchternd unsympathisch oder irgendwie sowas hat er gesagt. Oder beeindruckend unsympathisch, irgendwie sowas.
Ja, das würde eher passen. Ja. Ja, Mann. Aber ey, Dennis, ganz kurz, ich bin dir ja immer tausendfach dankbar. Du hast die letzten Male ja auch immer viel recherchiert und was mitgebracht. Also tausend Dank.
Ja, das macht mir auch tatsächlich fast am meisten Spaß.
Okay.
Das Erarbeiten der Themen und dieses sich da nochmal ein bisschen so reinwurschteln. Das ist jetzt hier nicht mehr so krass aufwendig oder umfangreich, aber in der letzten Folge haben wir uns ja auch, oder in den letzten beiden haben wir uns ja primär mit dem Blaxploitation-Kino befasst oder mit den Anfängen, wie das Ganze mit Sidney Poitier angefangen ist. Jetzt sind wir hier zwischen 80 und 1999. Das ist dann das New Black Cinema. Und was beim Blaxploitation ja sehr auffällig war, dass die Filme häufig von weißen Regisseuren umgesetzt wurden. So, also da waren ja sehr, sehr viele Filme, die sehr die schwarze Community-Themen behandelt haben, wo der Regisseur dann aber einfach irgendein Jack Hill war, der weißer nicht werden kann. Das hat sich in den 80ern ein bisschen, nicht nur ein bisschen verändert, sondern deutlich verändert. Denn da wurde dann wir nehmen einfach mal Spike Lee, den haben wir heute oft dabei und der ist ja auch einer, der das sehr geprägt hat. Ab den 80ern haben dann vermehrt dann die neue Generation von FilmemacherInnen in Amerika dann auch aus den eigenen Communities erzählt und auch die Story, deren Stories und deren eben die stereotype Darstellung nicht mehr reproduziert, sondern halt sich eine eigene Stimme verschafft und auch die Ästhetik hat sich dahin ein wenig verändert, da wo es im Blaxploitation, wie der Name schon sagt, exploitativer zuging, haben wir hier dann eine etwas andere Sprache in den Filmen, wo es dann auch mehr um schwerere Themen geht als um leichte Action und coole Typen. Ja, und das ging eher dann auch in eine Richtung des Autorenkinos, was ja eigentlich konträr gegen die 80er läuft. Also eigentlich hat das Black Cinema damit das aufgeholt, wo das New Hollywood Kino in den Ende der 60er und 70er es für den Rest der amerikanischen Gesellschaft gemacht hat, hat hier die Black Community das Ganze dann einmal nachgeholt, wo dann der Rest von Hollywood in Sequels und Horror und Videoästhetik abdriftete, gab es dann hier eben ein paar mehr schwerere Themen. Und da kann man vor allen Dingen als eine der ersten nennen, Charles Burnett haben wir da, von dem haben wir heute auch einen Film mit. Oder habe ich, glaube ich, sogar? Nee, habe ich nicht, habe ich doch? Doch, ja, genau. To Sleep With Anger habe ich heute für euch dabei. Der hat aber vorher noch einen anderen Film gemacht, der deutlich bekannter eigentlich ist, nämlich Killer of Sheep. Der ist sogar schon in den 70ern entstanden. Und dann kam noch Julie Dash, die hat noch Daughters of the Dust gemacht. Das ist sehr poetisch erzählt, aber auch kulturell stark verwurzelt, genau wie To Sleep With Anger, der wirklich kulturell was erzählt und da etwas mehr Licht reinbringt in eine Gesellschaft, von der man in anderen Filmen, die wir heute haben, auf die man da einen ganz anderen Blickwinkel kriegt. Ja, und in den 90ern startete dann quasi auch die Kommerzialisierung des Ganzen, wo dann halt die im Mainstream bekannteren Filme rauskamen, wo man dann Boys in the Hood und Co. dazu zählen kann, wo es dann wieder eher in eine stereotypere Richtung oftmals abdriftete, aber aus der eigenen Perspektive erzählt. Ja. Das ist dann häufig als das Subgenre des Hood-Films bekannt und davon gibt es sehr viele, und da kann man, glaube ich, sagen, das ist etwas, was unsere frühen Jahre wahrscheinlich am meisten geprägt haben dürfte. Also mich auf jeden Fall.
Ich würde mich schon ein bisschen gegen den Begriff Stereotypen wehren da in dem Kontext, weil, also wie definierst du das? Weil die Stereotypen von, also so wie du es gesagt hast, klingt das so nach den weißen Stereotypen von schwarzen Menschen. Also wo ja eben auch in der Exploitation, das ist sehr, sehr generell auch ein strukturelles Problem, also auch ja, was du sagst, so dass es früher halt eben Weiße inszeniert haben, das ist nicht so, als hätten da schwarze Personen keinen Bock drauf gehabt, sondern das gab die Zugänge nicht. So, ja, und das ist ein systematisches Problem und strukturelles. Also, und ich finde, es korreliert halt auch so gut, ne, als diese Filme aufkamen, das war ja wenig überraschend auch sehr zeitgleich mit dem Aufkommen von Hip-Hop. Und das ist halt eins der Sprachrohre gewesen. So, und dann halt einfach in einem anderen Medium. Aber da gab es ja eben gerade auch jetzt in den 90ern dann sehr viele Überschneidungen. Also Tupac ist da ja auffällig, ne, dass der da in sehr vielen Filmen dabei war oder hätte dabei sein sollen und lauter solche Sachen. Also deswegen, ich finde Stereotypen, also wenn du von Boys in the Hood oder solchen Filmen, auch Menace Society und so, da kannst du nicht von Stereotypen sprechen.
Nee, nee. Ich glaube, es ging dann wahrscheinlich um die Ausschlachtung dessen danach. Die Filme haben den Erfolg gebracht.
Ja. Es ging um die Mainstream-Ausschlachtung und dass diese Filme leider dazu beigetragen haben, dass ein sehr kleines Stereotyp übrig geblieben ist, wozu Hip-Hop ja auch mit NWA beigetragen hat, dass man dann alles nur noch in diese Richtung gesehen hat. Okay, das ist alles dieser Hood-Gangster-Kram, wo du jetzt zum Beispiel bei Sleep With Anger auf Compton guckst und hast eine ganz andere Perspektive darauf. Weil eben da nicht das stattfindet. Aber im Mainstream ist halt nur angekommen, guck mal, da ist alles Boys in the Hood.
Ja, okay.
Das hat der Mainstream halt ausgeschlachtet, leider.
Da war ja auch eine Menge los, ne? Rodney King und Co. Also,
ja. Und da war einfach die Kommerzialisierung des Ganzen, hat sich leider in so ein kleines Stereotyp dann reingedrängt, weil es funktioniert hat auch und weil es auch auf Film gut funktioniert. Deswegen bin ich heute umso gespannter über die anderen Perspektiven, die dann noch teilweise mit reinkommen, wo es dann eher in familiäre Kontexte und kleingliedrige Sachen geht und nicht nur Gangkriminalität. Ist auch ein Thema, aber es wurde halt dann häufig von außen drauf geguckt und gesagt, so, er ist hier alles Gangster.
Ja, aber dann vielleicht von weißen Medien und so, weil das ist ja das Ding. Die Leute, die Filme gemacht haben, das ist ja fast schon autobiografisch bei manchen. Genau. Also das ist ja schon eine sehr persönliche Sicht.
Ja, das meinte ich
auch
gerade. Ist aus deren Perspektive erzählt, aber die weiße Zuschauerschaft hat halt nur auf dieses Stereotyp angegriffen, wo man gesagt hat, dass der Film erzählt auch viel mehr. Und das wurde dann häufig leider reproduziert. Da passt Master P übrigens wieder rein. Der hat dann ja auch so ein paar von diesen Filmen gemacht, wo man einfach sagt, da komm.
Ja, aber wie Lee schon meinte, halt, das Sprachrohr trotzdem ja wichtig. So, um das, ja. Um überhaupt, ja, was zu representen und aufzuzeigen und so weiter, egal wie es jetzt bei persönlichen Geschmäckern ankommt oder nicht, Hauptsache es ist am Start und die Leute senden halt und es gibt genug, die empfangen. Also finde ich auch cooler. Und eigentlich ist das Thema ja brandaktuell, Alter. Wenn man sich halt Trump und seine Regierung anguckt, wie die systematisch diskriminieren, Alter, also da bin ich gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt. Also da kann ich mir auch noch vorstellen, ja. Und Spike Lee ist ja sowieso immer noch am Start und sieht sich als politisches Sprachrohr in Form von Filmen.
Ja, und dann aber macht er so einen letzten Film, Alter.
Ich wollte gerade sagen, wäre schön, ja, wenn er die Filme dazu auch mal abliefern, ja, ja, würde wieder.
Aber also, warum sprechen nicht mehr Leute darüber, wie scheiße sein letzter Film war, Alter? Ja. Ja.
Weil sich das wahrscheinlich keiner mehr anguckt, nach Oldboy, ja, und The Five Bloods. Hm.
Ja, aber was ich sagen will, ja, ich glaube, die Situation heute in den USA ist halt wieder eigentlich doch der beste Nährboden, um solche politischen Filme, wie wir sie in Teilen mit solchen Perspektiven halt mitbringen, heute ja auch wieder, ja, zu produzieren.
Ja, das Blatt wollte ich Sinners, da damit, ob man den mag damit oder nicht, noch abschließend sagen. Ja,
ist ja vielleicht
sagen
auch ein Beispiel.
Ja. Aber abschließend dazu ist dann halt noch so die grundsätzliche, mhm, Auseinandersetzung in den Filmen ist halt vor allem auch soziale Ungerechtigkeit, struktureller Rassismus, mhm, das Alltagsleben in den, mhm, schwarzen Communities darzustellen und halt auch die Verzahnung mit Musik. Und das haben wir heute häufig und auch in unseren Top 3 natürlich einmal verzahnt. Also alle Metalheads müssen heute sehr stark sein. Aber das geht hier Hand in Hand. Denn bei manchen Filmen kannte ich, glaube ich, den Soundtrack früher als den Film.
Ja, ja.
Also mal mindestens bei einem heute.
Das hat aber auch wieder Verleihgründe, ne? Also es gibt, ja, auch einfach viele Filme, die kamen schlichtweg nicht in Deutschland raus. Und den Soundtrack, ja, kannte man aber.
Ja, die meisten Filme, die ich schon kannte, habe ich damals aus Holland als auf DVD oder so geholt. Oder vorher noch. Also die kamen dann irgendwie Holland-Urlaub und habe mir da dann die Sachen besorgt, weil Deutschland oder gerade hier im beschaulichen Osnabrück, schwierig.
Ja, ist witzig. In der Schweiz gab es da auch immer viel mehr als in Deutschland.
Ja, Österreich ja auch sehr bekannt für guten Stoff aus allen Kanälen, aber irgendwie hier, weiß ich nicht, schwierig zu kriegen. Jo, aber dann würde ich sagen, können wir ja einen Übergang machen. Wir haben uns ja auch eine chronologische Reihenfolge ausgewählt, sodass man dann auch noch einen ganz netten Einblick in den Verlauf hat, wie sich das so entwickelt hat oder haben könnte. Und wir starten ganz früh, was heißt ganz früh, eigentlich 1987, glaube ich, ne, mit Hollywood Shuffle.
Das wäre dann schon ich.
Korrekt.
Mensch. Ja, das war einer von den Filmen, die ich noch nicht kannte.
Mhm. Geht mir genauso.
Jo. Ja.
Also ihr habt die aber auch beide gesehen jetzt, ja?
Mhm.
Hollywood Shuffle. Ja, abgefahrenes Projekt, Alter. Also wirklich crazy. Ich glaube, man kann, oder vielleicht ist es sinnvoll, wenn ich im Vorfeld ein bisschen was dazu erzähle, wie der zustande kam. Weil jetzt sind wir eben noch an einem Punkt, wo es die Zugänge noch nicht in der Form gab und Ryan Coogler noch nicht auf die Idee kam, alles anders zu machen. Und ne, also deswegen, die Zugänge gab es halt nicht in der Form so. Das heißt, Robert Townsend, der hier diesen Film gemacht hat, damit auch sein Debüt gegeben hat, der aber dann auch für Eddie Murphy Raw gemacht hat und ich habe bei uns mal Meteor Man besprochen.
Mhm. Geil. So. Ja, den habe ich hier noch im DVD-Regal, den muss ich unbedingt gucken.
Ja, hör dir mal meine Rezension an. Ey. Und jetzt in letzter Zeit hat er halt echt noch viel Fernsehen gemacht, also auch schon so die einschlägigen Serien, aber hier mit dem Film 87 eben sein Debüt gegeben. Und hat das geschrieben zusammen mit Keenan Ivory Wayans. Also einer von den guten Wayans. Und den kennen wir natürlich.
Aha, du wertest also bei denen.
Als nee, ja, komm, das. Also da gibt's schon Abstufungen, weil ja, ey, okay, dieser Clan, Alter, man hat ja wirklich, wir haben wahrscheinlich so 3-4 auf dem Zettel, aber Alter, da hängt.
Ich weiß, ich habe das ja da mal dann so ansatzweise bei. Ach scheiße, wie ist der Verarschungsfilm Dance Flick? Ja, bei Dance Flick, ja, habe ich das ja mal beleuchtet, weil die bei der Produktion ja gefühlt alle
da
waren an den Start alle gebracht
da,
haben.
In Alter, da kann Rolle, die Mafia Alter einpacken. Ey. Das ist so ein Riesenverein, ey. Das ist wirklich krass, Mann. Naja, auf jeden Fall hat Keenan Ivory Wayans, wir haben, glaube ich, bei uns auch mal I'm Gonna Get You Sucker gehabt. Ja, und der war ja, hat halt auch Raw geschrieben. Und ich meine, In Living Color war damals ja auch so eine Serie, habe ich leider nie gesehen, aber die hat ja auch krasse Leute hervorgebracht. Ne? Und das war halt so sein Ding. Und ja, dann kamen natürlich White Chicks und Dance Flick und ja. So, Dom Arena muss ich auch noch erwähnen, der hat ja Uncredited auch noch mitgeschrieben. Aber jetzt ist eben das Spannende, dass es halt eben die Strukturen so nicht gab. Und so musste er das Ding halt selber finanzieren. Und hat natürlich auch noch Freunde und Familie angehauen und so weiter. Und so haben die ein Budget von 100.000 zusammenbekommen, wovon 40.000 halt von Robert Townsend selbst stammen. Und hat er dann also wirklich so voll Klischee, wie man es in Amerika kennt, irgendwie auf 10 verschiedene Kreditkarten verteilt. So, ne? Das voll auf Pump gemacht, das Ding. Ey. Naja, und das Geilste ist, wie der an das Filmmaterial rangekommen ist, um überhaupt was drehen zu können, weil wir sind ja einfach noch in der Zeit, wo du halt nicht digital drehen konntest. So. Das heißt, es muss irgendwie Filmmaterial beschafft werden. Das ist ja das, was beim Film schnell mal halt sehr teuer wird. Und der hat sich kostenloses Material besorgt, indem der Restbestände, also Sachen, die halt übrig waren auf der Filmrolle oder Sachen, die weggeschnitten wurden am Ende und so, hat er aus anderen Produktionen, hat er sich besorgt, weil er da mitgearbeitet hat. Odd Jobs 86 und Red Boy 86, da aus den Produktionen hat er sich dann eben Restmaterial besorgt und hat damit gedreht. So. Hat 17 Drehtage gemacht und die haben sich über 2 Jahre verteilt, weil er halt zwischendurch Stand-Up-Comedy und immer wieder am Hustlen überhaupt die Leute und die Locations zusammenkriegen. Und das war sowieso auch übelster Guerilla-Dreh. Alles ohne Dreherlaubnis gemacht. Die haben ja dann auch hier, wir sind an einem Punkt auf so einem College-Gelände, ne? Und dann hat die Crew einfach UCLA-T-Shirts angezogen, um halt so zu wirken, als würden sie auf dem Campus gehören, weil die halt einfach keine Erlaubnis hatten und so. Also deswegen, es war alles Independent-Filmmaking at its best. Und das ist schon ein krasses Projekt, weil hier erzählt er eben genau das aus der Schauspielersicht, was so eben auch diese Strukturen angeht und dass du halt eben auch als schwarzer Mensch oder als Schauspielender dir nicht aussuchen kannst, was du spielst, weil ne, so damals gab halt einfach eine Handvoll Rollen. Und dann warst du eben entweder irgendein Angestellter oder wenn es halt dumm läuft, der Sklave und sonst was. Und viel gab es da nicht so. Und natürlich wurde da auch sehr in der Zeit davor natürlich mit sehr vielen Klischees gespielt. So, wir kennen das auch aus den 40er, 50er Jahren Filmen, ne? So, dass du einfach, wenn da schwarze Menschen erzählt wurden, da haben die wirklich nahezu nichts ausgelassen. Und da, also gibt es wenig positive Beispiele. So, und jetzt spielt Robert Townsend eben Bobby Taylor. Der ist ein junger schwarzer Mann, aber aus der Mittelschicht, lebt in Los Angeles und träumt davon, berühmter Schauspieler in Hollywood zu werden. Jetzt hat der aber eben die Castings, die er so kriegt, sind dann halt auch echt für Rollen, die eben genau diese Klischees bedienen. So. Und jetzt hat er gerade so ein Casting anstehen und übt dann seine Texte da im Badezimmer und sein jüngerer Bruder Stevie, der guckt ihm dabei zu und erlebt eben, wie er jetzt genau diese Stereotypen wiedergeben muss, weil er so eine Jive-Figur spielen soll. Und übt da eben so seine Texte und bereitet sich aufs Casting vor. Dieser Film heißt auch noch Jive Time Jimmy's Revenge, Alter. Also das ist so cringy, weil es halt irgendwie so ein Film über irgendwelche Gangs sein soll, der halt vollgepackt ist mit irgendwelchen Stereotypen. So. Und das geht dann auch so weit, dass die dann die Light-Skinned-Jungs als Latinos erzählen und also da lassen die auch nichts aus, ne? Die Akzente, die denen aufgedrückt bekommen, wo es dann auch immer heißt, so, nee, mach mal noch ein bisschen mehr, weil natürlich sind das dann auch weiße Filmemacher und das werden halt einfach, die wollen halt die Klischees sehen. So. Und jetzt hört auch seine Großmutter, wie er da halt diese Texte übt und sowieso, was da bei ihm läuft. Und die findet das natürlich extrem beschissen, weil die natürlich auch noch eine Zeit erlebt hat, wo diese Klischees halt auch krasse Konsequenzen hatten und so, die einfach eine sehr rassistische Zeit erlebt hat. Nicht, dass das jetzt in den 80ern alles wunderbar war, aber die hat es halt noch sehr viel derber erlebt. Und hatet entsprechend. Seine Mutter versucht, ihn ein bisschen mehr zu unterstützen. Und er hat natürlich auch Bock, dass das alles besser wird. Und hofft drauf, dass diese Rolle halt Dinge verändern soll. Und über den Film, das ist jetzt fast so ein bisschen episodisch aufgezogen, weil er dann immer wieder steht irgendein Projekt an und zwischendurch gibt es dann auch so Sketch-ähnliche Momente, wo halt vieles auf die Schippe genommen wird, was eben in der Branche in Hollywood einfach systematisch falsch läuft. Und da geht es natürlich sehr eben um diese Klischees, weil an einer Stelle muss er dann auch zum Casting, das heißt, wir suchen einen Eddie Murphy-Type. Und dann laufen da alle auf, wie Eddie Murphy angezogen und versuchen so zu lachen wie Eddie Murphy und so weiter. Und auch da wird das halt voll reduziert auf diese sehr weiße Sicht auf Eddie Murphy, ne? Und es wird komplett außen vor gelassen, wie krass der auch war und wie der einfach auch Dinge verändert hat, so für die schwarze Community. Ja, und so sehen wir in dem Film eben, wie er da struggelt und dann halt immer wieder in Situationen rutscht durch seinen Versuch, eben irgendwie als Schauspieler Fuß zu fassen und den Struggle mit diesem Rassismus, den er immer wieder begegnet. Das wird in so sketch-ähnlichen Momenten aufgearbeitet. Mhm. Und ich finde, man dadurch, dass der Film so aufgebaut ist, dass es eben sowas Episodisches hat und jetzt nicht wirklich ein großer roter Faden durch die Geschichte zieht, außer dass das eben jetzt sein Versuch als Schauspieler Fuß zu fassen ist, dann kannst du natürlich auch über 2 Jahre verteilt das Ding drehen. Ne? Das funktioniert, das siehst du im Film erstmal so nicht an. Und es ist schon erschreckend, Alter, wie viel davon halt heute auch noch anwendbar ist. Ne? Also natürlich gibt es Sachen, wo wir zum Glück weit weg von gekommen sind, aber gerade wenn man eben auch heute noch so Filme aus den 80s guckt, so ey, du erlebst halt immer wieder solche Figuren und wo du denkst, oh Alter, so krass, dass das in den 80ern, was ist jetzt auch nicht in der Steinzeit, weißt du, so, dass da niemand gesagt hat, so ey Leute, das können wir so nicht machen. Also ja. Ne, vielleicht müssen wir da mal ein bisschen entgegenwirken. Das ist schon krass. Und ey, das ist so, irgendwie ist das Projekt ja auch voll Meta, weil er irgendwie das selber auf die Beine stellt, übelst hustlen muss dafür, sonst wen anpumpt und eigene Kohle reinsteckt, um überhaupt gesehen zu werden und um überhaupt was machen zu können, was nicht diese Klischees bedient. Mhm. Und so bedient er die Klischees also in einem Parodie-Kontext. Und das ist grenzgenial irgendwie.
Ich habe das gesehen und ich wusste ja nichts von dem Film. Ich habe nur, als wir das programmiert haben, habe ich gesagt, okay, den hätte ich gerne drin. Und als ich den gesehen habe, habe ich gedacht, wie geil ist der bitte als Opener und als Übergang zwischen unseren Blaxploitation-Specials und dem jetzigen Übergang ins neue Kino, weil er sich eben genau mit diesen Dingen, die davor so katastrophal waren, beschäftigt und irgendwie so einen neuen Metablick da reinbringt. Das fand ich so geil.
Ja.
Es ist wirklich eine absolute Überraschung für mich gewesen.
Ja.
Hast du seine Mutter erkannt, die Schauspielerin?
Oh, das ist lange her. Ich glaube nicht.
Die hat in One Battle After Another mitgespielt.
Ach nee. Wen hat denn da gespielt?
Na, die Oma.
Ach, die Oma. Ja, alles klar.
Ja.
Krass. Nee, dann habe ich die nicht erkannt.
Ja, John Witherspoon ist auf jeden Fall jemand, den man immer wieder sieht in diesen Film, vor allem wenn es um Comedies geht. Keenan Ivory Wayans spielt halt auch wie Robert Townsend, nee, der spielt nur die eine Rolle, aber so der Trupp um ihn rum, die spielen halt alle mehrere Rollen.
Mhm.
Und da siehst du halt auch wieder, was das für ein Freundschaftsprojekt war, ne? So, ja, Mann, also hast du einfach Leute angehauen, die dann immer wieder am Start sind und so. Ja, und so ist der Film in der Criterion Collection gelandet. Also schon krass. So, der hat auf jeden Fall, und ich kann es voll verstehen, weil das der Film irgendwie Einfluss auf diverse Leute genommen hat, so, das ist echt voll nachvollziehbar.
Mhm.
Zum Beispiel Jeremy Saulnier, der Regisseur von Green Room und Rebel Rich hat der gemacht, der hat gesagt, das war der Film, der ihn inspiriert hat, Filmemacher zu werden.
Ja, cool.
Krass.
Ja, und Deutschland, Alter, kam eine popelige VHS-Kassette mal irgendwann raus.
Ja.
Bisher.
Und ich meine, das ist jetzt natürlich filmisch, ist es jetzt nicht irgendwie Stanley Kubrick. Das ist ja klar, ne? Weil das ist ein 100.000-Dollar-Film. Ja. Aber was sie dafür halt rausholen,
voll, Alter,
ist schon, also es halt, lebt halt von geilen Ideen. Und ich finde, nicht alles funktioniert noch
genau,
so.
Genau, nicht alles 100%. Zündet, aber da sind schon ein paar sehr lustige Sachen dabei.
Auf jeden Fall. Und vor allem natürlich auch geil, weil du halt als weiße Person da sitzt und das eigentlich lustig findest, aber dich halt voll oft schämst, dass du es lustig findest, weil du weißt, du bist irgendwie Teil des Problems und so. Also ja, das habe ich mich sowieso gefragt. Ich meine, ihr habt hier 2 Episoden mindestens Blaxploitation gemacht und jetzt habt ihr mich eingeladen und es ist zum 3. Mal irgendwie 3 White Boys sprechen über schwarze Filme. Ich schäme mich fast ein bisschen. So Leute, ihr müsst doch mal irgendwie dann auch versucht doch da jemanden ranzuholen.
Wir können nicht, ja, das stimmt. Ja, ich hatte mir auch, wir hatten uns ja auch da mal Gedanken gemacht und ich denke, ey, man kann halt nicht genug über das Thema sprechen, egal welche Hautfarbe. Ja, auch
klar, von, nur sowas.
Ich glaube, die Asiaten müssten bei uns eher die Bude einrennen. Ja, so viel asiatische Filmthemen, wie wir hatten, das ist, glaube ich, untoppbar.
Ja. Ja, wäre halt auch gut, weil so Representation matters und so. Ne? Ja, ja. Deswegen, das ist ja schon auch, na gut, die ganze Podcast-Landschaft ist insgesamt ja,
ja.
Recht weiß.
Aber ja, ey, wenn es jemanden unter euch gibt, der representen kann, dann meldet euch. Ziehen wir euch gerne mit vors Mikro.
Unbedingt.
Mein People of Color Umfeld beschränkt sich auf die, also viele sind ja abstammend aus Ghana, ja? Da kenne ich halt sehr viele, die kennen sich da natürlich dann noch nicht originär in dem Genre dann unbedingt aus.
Ja. Nö, darum geht's ja, ich finde, dass darum
geht's. Aber es ist vielleicht eher so eine Perspektive so. Einnehmen
es zu können. Es geht halt darum, dass du eine Person hast, die diese Probleme nachvollziehen kann.
Okay, da können wir
wahrscheinlich... Wir sprechen ja aus einem wahnsinnig, aus einer Position, die halt so weit weg ist davon. Ja,
klar.
Und wir sind privilegiert dahingehend so, das darfst du halt auch nicht vergessen.
Absolut.
Das ist schon, ja, aber ich finde es, ey, wirklich, also, weil guck mal, so, du hast als junger Filmemacher schon genug Probleme irgendwie und wenn du dann noch schwarz bist, so in einer Branche, wo die Strukturen so sind. Alter. Deswegen, ich finde es irgendwie genial, dann so einen Film zu machen.
Mhm.
Und ja, auch wenn da heute nicht mehr alles wahnsinnig lustig ist, ist er eben auf so einer Meta-Ebene so krass.
Ja,
bin voll froh, den Einstieg fand ich schon noch ziemlich lustig.
Ja, ja. Der also hat super viele lustige Momente. Ja. Auf jeden.
Aber das, was du davor gesagt hast, da gehe ich dann auch noch mal kurz in meinem Film drauf ein. Ja, ist auch irgendwie bezeichnend.
Was denn?
Naja, dass es halt deutlich größere Einstiegshürden gab.
Ja, ja.
Und der Film, den ich dann bringe, mit dem Regisseur, dessen Vater ja zumindest schon bekannt war, der hat ja trotzdem Schwierigkeiten gehabt. Und hat es dann eben nur, aber erzähle ich dann gleich. Ich will jetzt nicht zu viel vorweggreifen.
Ja, ich erzähle mal noch kurz, dass der eine Stunde 21 geht. Das ist, glaube ich, schon auch wichtig, weil er ist wirklich knackig. Und ich kann den jedem empfehlen.
Mhm.
Sollte man schon mal gesehen haben.
Auf jeden Fall.
Weil allein wegen dieser Meta-Ebene ist das echt clever.
So.
Ja, greift zur Criterion Blu-ray. Ich habe sie mir gegönnt und wie eigentlich in der Regel hat die eine Top-Qualität.
Cool. So, wie läuft das bei euch? Lest ihr auch Punkte vor?
Ja.
Sie. Na dann.
Metascore haben wir mittlerweile weggelassen. Auf den hatten wir keinen Bock mehr.
Ach, okay, gut.
Aber wenn du mitgebracht hast,
unseren Projekten gab es ja eh in 90% der Fälle keine.
Das ist also, wahrscheinlich das Ding, rausbringen. Dieser Film hat einen Metascore von 74. Ja. Das ist ganz ordentlich. IMDb ist bei 6,9, Letterboxd 3,7.
Mhm. Wo bist du gelandet? Wir machen keinen Punkteran.
Okay, da gehe ich von aus. Ich wusste nicht, dass ihr auch selber Punkte vergibt. 7,5.
Okay, ich habe eine halbe Schippe raufgelegt. Bei mir sind es 8.
Mhm. Habe ich auch noch mit geliebäugelt. Auch die 8 oder 7?
Bei mir auch. Die 8.
Ihr Pfeifen, ey. Literally.
Okay. Ja. Hat mich gerade daran erinnert, an einen Chemielehrer, den ich hatte, der hat geschielt. Mhm. Und die Klassenkamera neben mir und ich haben uns zeitgleich gemeldet. Und er guckt uns beide an mit seinem Schielblick und fragt uns, sagt so, ja, bitte. Und wir so gucken uns an, ja, wen meinen Sie denn? Sie oder mich? Und er so nur, ja.
Alter, wie hart hat der denn geschielt, bitte? Das ist ja unglaublich.
Richtig krass, Alter.
Kannst du schielen?
Jo, dann. Oh Gott. Ja, geht.
Ja.
Oh Gott. Okay, ja, alles klar.
Aber schon mal passendes Videomaterial.
Ich habe eine Zeit lang versucht, weil es gibt ja Leute, die können so mit dem einen Auge so das andere Auge quasi wegkicken. Ne, so.
Ah, geil, Alter. Ja, das ist ein gutes Training. Nee, ich kann nur schielen und mit einer Hand klatschen.
Natürlich. Den kennen wir.
Den Eierschlackern kann ich auch noch, aber das zeige ich jetzt hier nicht.
Mhm.
Mhm.
So, Übergang. Geschaffen für dich, Dennis.
Ja, super Übergang, vor allem zu dem Film dann jetzt, also wirklich traumhaft. Nee, aber eigentlich war gerade gar nicht so ein schlechter Übergang mit Also man sich ja fast schämt, dass drei weiße Menschen hier über solche Themen sprechen, weil ich habe, glaube ich, irgendwie, also für mich den Film, der sich so am meisten nach kultureller Aneignung im Gespräch für mich anfühlt, weil ich habe von Charles Burnett To Sleep With Anger, oder auf Deutsch Zorniger Schlaf, mitgebracht. Das ist der Mann, der 1978, habe ich jetzt rausgefunden, Killer of Sheep gemacht hat. Der ist auch in der 1001 Movie Liste drin. Also dieser Charles Burnett ist ein durchaus kritisch bei den Kritikern und auch bei Fans anerkannter Regisseur. Ist aber irgendwie im Mainstream relativ unbekannt. Deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, von ihm einen Film dabei oder im Gepäck zu haben. Wo sich es aber tatsächlich ein wenig falsch anfühlt, dass ich den bespreche. Denn wir sind hier in South Central. Nicht in Compton, habe ich verwechselt. Aber wir sind halt in L.A. Und da begleiten wir eine Familie. Also vor allen Dingen erstmal am Anfang sehen wir den Vater der Familie, Gideon, und seine Frau Susie. Und die sind aus dem Süden hergezogen und kümmern sich da gerade um ihren Enkel Sunny, denn der Vater, den alle Babe oder Baby nennen, der eigentlich Samuel heißt, ist berufstätig, irgendwie in diversen Funktionen, und seine Frau ist auch eher karriereorientiert, sodass das Kind häufiger mal bei den Großeltern ist. Ganz zum Missfallen seines Bruders, der sieht das nämlich etwas anders. Ja, und er kommt dann eines Nachts das Kind holen, streitet sich auch dann wie so häufig mit seinem Vater darüber, dass er sich halt nicht ausreichend um seinen Sohn kümmert, und es gibt halt in der Familie schon einige Reibereien, die auch nicht unbedingt immer ausgesprochen scheinen. Gerade so was zwischen den beiden Brüdern ist, da schwelt was, das merkt man auch eigentlich von Anfang an. Ja, und eines Tages steht plötzlich Harry vor der Tür, und Harry ist ein alter Freund ein alter Freund aus dem Süden, der jetzt auch nun mal in L.A. ist, und die haben sich lange nicht gesehen, und sie nehmen ihn relativ herzlich auf und freuen sich, tauschen alte Geschichten aus, und so lernen wir nach und nach immer mehr über die Vergangenheit, die die beiden Männer haben und auch die Harry dann mit einigen aus der Community dort hat. Ja, und die sagen immer, du kannst so lange bleiben, wie du willst, kein Thema so, fühl dich hier ganz wie zu Hause. Alles ist schön, und Harry hat auch irgendwie eine, nennen wir es mal, teuflisch charmante Art anfangs an sich, und kommt eigentlich irgendwie so ganz gut an, redet auch mit allen aus der Familie relativ offen, auch sehr schnell über persönliche Themen. Man merkt aber nach und nach über die Laufzeit von 102 Minuten, dass sich da immer mehr Unruhe und eine kleine Krise in jedem Einzelnen irgendwie manifestiert und der Vater dann auch noch krank wird. Und ich würde gar nicht so viel mehr hier erzählen, weil diese Ausstrahlung, die Harry mitbringt, der von Danny Glover gespielt wird, die ist so ein bisschen wie so ein Parasit oder so ein ansteckender Keim in der Familie, der für immer mehr Zwietracht sorgt, und das dem wohnen wir dann quasi bei, wie das immer weiter dem Abgrund entgegentaumelt, ohne dass es eigentlich so richtig eskalativ ist es nicht oft, aber es schwelt immer so weiter an, das Feuer entzündet sich immer mehr, und das hat eine sehr interessante Dynamik gehabt.
Eskalativ.
Ja. Mal ein bisschen hier, ein bisschen was Neues reinbringen.
Genau, mal unseren dummen Zuhörern ein paar Wörter beibringen. So.
Ja, genau.
Ich kannte das bis eben auch nicht.
Ja, ist ein Film.
Dennis hat anscheinend ein Arbeitsumfeld, da muss er solche Wörter gebrauchen.
Weil es da öfter mal eskaliert.
Da sind Wörter dabei, dafür möchte ich Leuten ins Gesicht treten. Wenn Leute sagen, könnten Sie mir sagen, wie sehr die Bestellung pressiert?
Ey, nix gegen Pressieren, Alter. Das ist in der Schweiz halt gang und gäbe.
Ah ja.
Und
ja,
Dave, du müsstest,
aber die kommt nicht aus der
kennen.
Schweiz.
Also, oder? Also in Freiburg sagen die ja nicht pressieren.
Ah, da klingt leider nichts, Alter.
Echt?
Nee.
Also in der Schweiz sagst du es pressiert. Wenn es halt dringend ist.
Ich guck mit Fragen nochmal bitte. Wenn?
Wenn irgendwas dringend ist.
Ach,
ne?
Dringend? So,
oder
okay.
Wenn irgendwie was schnell passieren muss, so, dann passiert's.
Ja. Nee, was dazu gelernt. Ja. Ich lerne auch ich als dummer Podcaster lerne halt neue Wörter dazu. Geil.
Geil.
Memo an mich selbst. Pressieren. Ja.
Super. Jo,
was
genau.
Gibt's
also,
für Wörter? Also pressieren kam jetzt ja gerade nicht so negativ an. Ja. Yeah.
Naja, wenn es Dennis scheiße findet, dann findet er es halt scheiße. Aber finde ich lustig, weil ich habe da eine andere Konnotation.
Ist halt, wenn's aus einem anderen Kontext ist, ist halt geil, aber man kann auch einfach sagen, so die Bestellung pressiert, halt doch dein Maul, es eilt. So ist eine Eilbestellung, Punkt. Was willst du von mir? Also ist ja so, wie reden wir denn jetzt? Also man kann sich so ausdrücken, wenn das in der Schweiz gängige Sprache ist, ja gut, aber wir sind hier halt in Osnabrück. So. Was,
die Person hat auch nichts mit der Schweiz am Hut, oder?
Nee, null.
Ach so, ja dann. Komisch.
Deswegen ist einfach nur so ein Corporate-
Ach so, ja.
Brabbel, okay. So. Ich denke, geht's nicht in einfach normal, so wie Menschen reden? Nein. Gut. Dann lass uns mal schnell, bevor ich mich jetzt wieder aufrege, hier schnell zum Film zurück. Denn der hat mich anders aufgeregt, weil irgendwie habe ich diese Atmosphäre und diese teuflische Präsenz dieses Harrys, die hat mich auch so ein bisschen mitfühlen und leben lassen in dem Film, weil das ist irgendwie, das ist wirklich ansteckend. Mhm. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich so jemanden hier zu Gast hätte, so der irgendwie so oberflächlich, augenscheinlich nur das Beste meint, aber so unterschwellig, so alles infiziert, das ist, fand ich schon sehr geil und Danny Glover macht das auch exzellent.
Das ist krass, Alter.
So in der Figur.
Ich habe den selten in so einer Rolle gesehen. Ja, ich kannte den eher aus irgendwie billigeren Rollen, wo ich den auch cool fand.
Predator 2.
Mochte Danny Glover schon immer. Aber in so einer Rolle habe ich den irgendwie nie so richtig vorher wahrgenommen. War krass.
Ja. Fand ich sehr cool. Ich hatte am Anfang ein bisschen die Befürchtung, dass mir das zu dröge werden könnte. Mhm. So, aber fand ich sehr schön. Wie das sich so aufbaut und wie es dann erzählt ist, ob man jetzt mit dem Outcome am Ende happy ist, ist, glaube ich, jedem irgendwie selbst überlassen, wie er das empfindet. Ich war da sehr zufrieden mit, weil es eben ein bisschen auch gegen meine Erwartungen lief.
Mhm.
Aber ich glaube, das kann man unterschiedlich auffassen. Also auch so, was so ein paar Bewertungen aus meiner Bubble angeht, da spaltet so ein bisschen in nach links und rechts.
Weißt du, warum?
Ein paar Leute sind ganz gut dabei. Also ich habe irgendwie so von 2,5 bis 4 Sternen so alles dabei bei Letterboxd. Es ist jetzt nicht komplett schwarz und weiß, aber es kommt nicht überall gleich weg.
Mhm.
Hermann hat den natürlich gesehen, finde den auch gut. Ja, mir hat auch sehr gut gefallen. Für euch war es vermutlich auch eine Erstsichtung, oder?
Mhm.
Mhm.
Wie kam der bei euch weg? Dave, fang du doch mal an.
Kurz und knackig. War in der Reihe irgendwie so eine, der rausstach für mich, weil es halt deutlich in die Richtung Drama ging. Hatte null Erwartungshaltung und ja, ich war nicht 100% in dieser Stimmung, glaube ich, in dem Film. Ja, ich fand es dann auch teilweise ein bisschen anstrengend. Nichtsdestotrotz bleibt es ein guter Film für mich. Punkt. Ich übergebe an die.
Okay. Ich fand den schwierig. Vor allen Dingen, weil ich glaube, dass es bei dem Film, wie bei wenig anderen von denen, die wir jetzt heute haben, dass man sehr davon profitieren würde, wenn man schwarz ist und in Amerika aufgewachsen ist. Weil es da schon, finde ich, wahnsinnig viele kleine Bezüge gibt, wo ich halt als außenstehende Person weiß, okay, das ist ein kulturelles Ding, was gerade referenziert wird und ich blick's nicht.
Mhm.
Oder zumindest fühl's nicht so, wie es wahrscheinlich passieren würde, wenn ich damit aufgewachsen bin. Und deswegen ist mir bei vielen Sachen dachte ich so, mir fehlt der Kontext, mir fehlt der Bezug, die Referenz, ne? Und vor allen Dingen halt eben der historische Background. den so miterlebt zu haben, ne? Weil wir haben allein durch diese Südstaaten-Sache ist das ja dann auch nochmal, er kommt ja wie aus einer anderen Zeit an. Mhm. Ne? Und packt dann da Sachen aus und oh, jetzt gibt's Mais-Schnaps und dann, weißt du, so das vieles auch mit diesem kleinen Voodoo-Bezug-Sachen, ne? Mit diesen Talisman-Dingern und so. Also da gibt's halt ganz viel, wo man merkt, der Süden ist dann eben noch so ein bisschen näher an dem Sklavereithema als jetzt eben die Menschen, die in der Großstadt leben und so. Und ich finde halt all das, wenn du, glaube ich, eine schwarze Familie hast und da eben so aufgewachsen bist mit dem historischen Background und so weiter, macht der Film was ganz anderes mit dir. Und deswegen, ich glaube, ich bin schlichtweg nicht die Zielgruppe. Ich meine, natürlich versucht, also kann ich, wenn ich mir den angucke, irgendwie so einen Einblick da bekommen und mir versuchen, selber ein Bild zu schaffen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass der Film gemacht wurde, um eben aufzuklären oder um Leuten wie mir dann Zugang zu verschaffen. Und deswegen, ich fand zudem die Inszenierung noch zu melodramatisch. Der hatte mir zu oft eben echt melodramatische Momente, die ich nicht so gut fand. Einfach auch so, ist mir dann zu kitschig, ohne das jetzt abwerten zu wollen, ne? Und deswegen, ich hatte so meine Schwierigkeiten damit. Ich bin mir sicher, dass da ein richtig guter Film drin steckt, wenn du eben die entsprechenden Voraussetzungen mitbringst. Ja. Allen voran in Amerika aufgewachsen zu sein und dann glaube ich eben, dass es wirklich hilft, wenn du den historischen Background auch durchlebt hast.
Ja, das war, was ich eingangs meinte, dass es sich so falsch anfühlt für mich über diesen Film subjektiv auch urteilen zu sollen und müssen und können, weil kann ich nicht. Ich verstehe, ich sehe, aber ich verstehe nicht. So, das ist wahrscheinlich das Problem.
Ein großer Teil dessen, was der Film erzählen will, schießt an uns halt voll vorbei.
Ja.
Glaube ich.
Ich finde die ganze, wenn es dann in so eine leichte Voodoo-Thematik geht und im Süden und so, das finde ich alles super, super interessant. Aber das Gefühl dazu bekommst du viel deutlicher, wenn du da bist. Deswegen wird dieser Film auch für Menschen, die das fühlen und erleben und kulturell mitbegleiten konnten und mussten leider auch, löst der Film, glaube ich, viel, viel mehr aus, als muss er wahrscheinlich. Deswegen hat er auch ein gewisses Standing, aber das kann ich ganz schwer nur beurteilen.
Weil ich glaube, das hat Sinners wahrscheinlich eine Ecke besser hinbekommen. Und da war der Ansatz genau wahrscheinlich auch, weil die wussten natürlich, wir müssen ein weißes Publikum auch erreichen, sonst wird das nichts. Und ich glaube, dass diesen Spagat haben die besser hinbekommen. Aber ich weiß auch nicht, ob jetzt dieser Film hier den Anspruch hat.
Ich glaube tatsächlich, dass Charles Burnett Filme aus der Kultur für die Kultur gemacht hat und gar nicht die Zielgruppe darüber hinaus gesehen hat oder auch nicht wollte, weil der war schon sehr Community-bezogen. Der hat viele, auch Killer of Sheep spielt auch in L.A., also der hat schon sehr viel in einem kleineren Kosmos gearbeitet und hatte auch, glaube ich, nicht so wirklich den Drive, dass das jetzt im Mainstream verstanden werden muss, sondern wollte tatsächlich auch Filme für seine Community machen. Und ich würde sagen, das ist ihm wahrscheinlich hier gelungen. Ich kann das nur nicht beurteilen, ob das so ist. Aber wenn ich mir das generell das Feedback so angucke, dann wie der ankommt, dann würde ich mal behaupten, ja. Er hat schon, Killer of Sheep hat noch einen krasseren Stellenwert, aber der passt da halt zeitlich hier nicht rein, sonst hätte ich vermutlich den gewählt.
Hast du den denn auch gesehen?
Nee, den habe ich noch nicht gesehen. Der ist,
ich auch nicht.
Ja, den werde ich irgendwann sehen müssen und Guess wird den ja auch irgendwann sehen, weil er auf der 1001 Schneiderliste drauf ist, aber habe ich Bock drauf, finde ich das würde ich hier so als Unterstrich sagen, ich finde es eine sehr interessante Stimme des Black Cinema, aber vielleicht eine Stimme, die bei mir nicht auf alle Ohren sendet, wo er hin will oder muss, logischerweise, weil ich bin weißer Deutscher, also come on. Ne. Jo, genau. Das war aber trotzdem eine sehr interessante Sichtung für mich.
Fand ich auch, ich bin bei dir, dass diese Stimmung, die dann aufgemacht wird, in dem Moment, wo er erst mit seiner aggressiven Freundlichkeit da reinschneit und dann auch immer dieses, ey, es ist wirklich cool, weil die bieten ihm ja alles an, hier fühle ich wie zu Hause, Mikasa ist Tsukasa und dann, und der so wirklich ist, ja, sicher und so. Und so, nächster Schritt, er schickt halt die Kinder rum. Ey, hol mir mal ein Bier, mach mal meine Badewanne sauber, mach mal dies, mach mal jenes und so. Aber immer mal auch mit so einem Grinsen und so, ne, naja, machst du schon, ja, danke und so. Und du denkst dir nur, was ein Wichser.
Ja, Mann.
Und also wie die diese Bedrohung, wie er sich da, also ich finde, die spielen ja schon auch ein bisschen mit diesem eben, du hast ja von teuflisch gesprochen, so, ich finde, damit wird halt schon auch sehr gespielt, ne, so die Wirkung, die er halt hat auf andere und so. Und das funktioniert schon gut, finde ich. Also dieser Stimmungsteil, das kommt echt rüber. Nur ich finde, im Zwischendurch hat er dann so melodramatische Momente, wo ich dachte, schade irgendwie, also für meinen Geschmack hätte es ohne die wahrscheinlich noch einen Tick besser funktioniert.
Ja. Ja, tatsächlich. Also auch da mal fernab von allem anderen. So filmisch hätte man noch schon noch ein bisschen mehr rausholen können, wenn man das, also wenn man es irgendwie wollen würde. Aber also ich glaube, er hat hier den Film gemacht, den er machen wollte. Ich würde mir aber hier und da hätte ich mir noch einen Tacken mehr oder was anderes irgendwie gewünscht. Aber der Vergleich mit Sinners kam mir tatsächlich auch, weil ich gedacht habe, so das hätte das irgendwie, also nicht, weil es ein ähnlicher Film ist, sondern auch, weil es ein bisschen in diese Folklore-Thematik und so reingeht. Mhm. Und weil man Vampire ja auch einladen muss in sein Haus. Aber wenn sie erstmal da sind, ist es richtig scheiße. Mhm. Und das ist hier ja ähnlich.
Ja, sehr gut. Mhm.
Fand ich, ja, trotzdem eine spannende Sichtung. Und ja, wie ich schon erwähnt habe, der kommt echt gut weg. Ja, wurde auch als kulturell, historisch und ästhetisch bedeutsam von der Library of Congress eingestuft. Ist im United States National Film Registry aufbewahrt. Also ist auch in der Criterion Collection. Also durchaus ein überall gut besprochener und anerkannter Film.
Mhm. Ja, aber und, auch in Cannes nominiert, ne?
Ja, also da hat schon ein gewisses Standing gehabt. Und auch der hatte eine sehr interessante Produktionsgeschichte, weil das war natürlich auch eine schwere Sache. Und das ging auch, also er sollte was machen, es war viel hin und her, weil nach Killer of Sheep wurde er natürlich irgendwie gesehen, weil er gut besprochen war. Aber man wollte dieses Drehbuch halt nicht haben, aber Charles Burnett wollte das Drehbuch so verfilmen. Und dann hat man ihn gekickt. Also man konnte das dann auch nicht verfilmen und er hat dann einen Anruf von einem Produzenten gekriegt, der ein Freund von Michael Tolkien ist. Der wird uns noch, oder ist, ich weiß gar nicht, ob er uns schon begegnet ist oder irgendwo begegnet er uns auf jeden Fall noch häufiger in der nächsten Zeit.
Mhm.
Und der hat dann einen Freund angerufen, der wiederum dann am Ende mit 12 Producern an Bord gegangen ist, sodass der Film dann durchaus auch ein gar nicht so schlechtes Team bekommen hat, um den dann tatsächlich umzusetzen und hat auch immerhin 1,16 Millionen US-Dollar in den Kinos gemacht. Und ich würde mal, ich konnte kein Budget recherchieren, aber ich würde mal behaupten, der war günstiger.
Also günstiger als 1 Million?
Ja. Hm, könnte ich mir schon
nicht
vorstellen.
Das glaube ich nicht.
Bei Danny Glover und so.
Ja, aber nicht, zu der Zeit, meinst du?
Als 1 Million.
Also 1 Million ist schon wirklich also wahnsinnig günstiges wenig, Budget. Ja.
Nee, also ich
würde
also
auch ein sehr, sehr reduziertes Set und alles. Also, wer weiß, könnte sein.
Ja, ich glaube, der hat mehr gekostet, aber das ist auch blöd, jetzt hier zu mutmaßen.
Mhm. Ja, also man konnte leider nicht großartig was rausfinden, deswegen schade. Aber ja, war auch eine sehr schwierige Geburt, den Film überhaupt auf Film zu bannen und auch eine sehr langer Weg dahin. Aber am Ende haben wir ihn doch gekriegt und der kommt, wie schon erwähnt, gut weg, hat bei Letterboxd 3,9. Also da auch eher so für die Connoisseure und bei IMDb dann nur eine 7,1. Ja, bei mir hat es noch für eine 7,5 gereicht.
Mhm. Mhm. Lee, wo bist du gelandet?
Wie schaut's bei euch
aus? Bei 7.
Ja, da kann ich hupen.
Geschätztes Budget übrigens, ja, 1,5
Michael
Millionen.
Tolkien ist übrigens. Gut. Ja, Michael Tolkien ist übrigens der Producer von Gleaming the Cube, Dave.
Ach nee, okay.
Ja.
Haben wir ja
und der
besprochen. Und
der hat auch noch ein Drehbuch geschrieben über einen Film, den wir heute noch haben. Also der ist sehr präsent in letzter Zeit bei uns.
Okay, cool.
Ja, wenn der nächste jetzt Menace Society ist, dann wäre es ein Bombenübergang, aber ist es nicht.
Leider nicht, nee.
Weil Charles Burnett kommt aus Watts.
Um genau, die Ecke. Das ist tatsächlich ein Bombenübergang. Mhm. Aber wir gehen ans andere Ende der Küste. Wir sind 1991.
Ja.
Wir springen nur ein Jahr
bei
weiter.
Bei dem erwähnten Film.
Und obwohl der Regisseur dieses Films, ich mach's kurz und knackig, ja, New Jack City, und ich glaube, das ist wahrscheinlich der Film bei uns dreien, der am verklärtesten war, Alter, den wir alle schon kannten, vermutlich aus der Jugendzeit schon. So.
Ey, klar. Ja. Das war halt, das mit dem Hip-Hop-Ding kamen halt eben auch solche Filme.
Voll, Alter.
Natürlich, Mann.
Also das war einer von, wahrscheinlich, also wenn ich mich richtig erinnere, auf jeden Fall, auf jeden Fall Man of the Society, Boys in the Hood und dann eigentlich die drei, die auf dem Schulhof per VHS-Kassette halt verteilt wurde.
Ja, da gab es bei mir noch ein paar mehr, also Above the Rim und solche Filme waren da eigentlich auch noch mit bei.
Der war dann halt auch. Aber
New Jack City war einer der ersten, klar.
Ja, voll, Alter. Sehr früh am Start, dann noch mit dem Soundtrack, Ice-T.
Ja, Mann, ey, allein dieser Rollenname, Nino Brown, Mann.
Das ist so lustig, Alter. Ja, kommen wir gleich noch inhaltlich, also beim Inhalt natürlich dazu, aber Nino Brown. Ich habe nochmal auf Discogs.com nachgeschlagen, wie viele Rapper es mit dem Namen Nino Brown gibt, Alter. Da kommst du auf jeden Fall auf eine Menge. Auch G-Money, ja, hatte ich auch nochmal kurz recherchiert. Das ist ja dann der kann man schon fast sagen, Partner. Mhm. Jugendkumpel von Nino Brown. Ja, wie viele Rapper es mit G-Money auch gibt, unterschließend Schreibweise. Einmal G-Money oder G-Money oder am geilsten finde ich aus Baton Rouge der Real G-Money, Alter. Der Real Milli Vanilli. Ja, bin echt gespannt, wie negativ ihr den dann vielleicht beim Rewatch wahrgenommen habt. Bei mir schwang natürlich ein bisschen Nostalgie mit.
Ey, bei mir voll Lotte, Alter.
Ja.
Ja.
Aber an manchen Stellen konnte die dann auch nicht über, war schon auch handwerkliche Schwächen, vor allem in der wahnsinnig überzeichneten, unfreiwillig überzeichneten, dann konnte die nicht immer wegkaschieren, die Nostalgie. Aber ey, hier auch irgendwie ein bisschen bezeichnend, trotz großem Vaternamen, Melvin Finn Peebles, der ja dann rückblickend auch schon Filmgeschichte geschrieben hatte, weil der ja mit eigentlich dem Einstiegswerk für New Black Cinema mit Sweetbacks Badass Song 71 geschrieben hatte. Habt ihr den mal gesehen eigentlich?
Ja.
Ach, du hast ihn gesehen, Dennis?
Habe ich, glaube ich, in den Lostopf geschmissen.
Ah, okay.
Habe ich gesehen. Ist ein wilder Ritt.
Okay. Ich kenne ihn noch nicht.
Ob man das geil findet, ist eine andere Frage, aber ist ein wilder Ritt.
Ja, aber zumindest halt, ne, hat er sich damit eben einen Namen gemacht und war dann auch niemand Unbekanntes und hat einen Sohn Mario Van Peebles, den man heutzutage natürlich noch ein bisschen besser kennt, aber 1990 noch total unbekannt war, weil der kaum was vorzuweisen hatte, aber eben dieses Filmprojekt realisieren wollte. Wollte eine Geschichte von Thomas Lee Wright verfilmen, der dann auch zusammen mit Barry Michael Cooper das Drehbuch geschrieben hatte. Die beiden waren da auch noch, also Thomas Lee Wright hatte ein Drehbuch verfasst im Jahr davor, das ist also sein zweites Drehbuch, und Barry Michael Cooper hatte davor nichts gemacht, außer ein Musikvideo von Grandaddy IU, jetzt auch nicht so der bekannteste im Musikgeschäft, gedreht. Und Barry Michael Cooper war halt irgendwie mal in Detroit und hat da dann von den Chambers Brothers mitbekommen, die da halt irgendwie ihr Unwesen getrieben haben, kriminelle Geschäfte gemacht haben, wie das halt in Detroit in den 80ern so üblich war. Und das war dann die Basis halt für dieses Drehbuch. Und in dem Film New Jack City wurde aus den The Chambers Brothers dann die Cash Money Brothers
Cash
gemacht.
Money Brothers, Alter. Ey, ich hätte so gerne eine Jacke von Cash Money Brothers,
ja, Mann.
Digga.
Natürlich,
immer Alter. Noch, Mann. Ja. Ich habe die damals schon gefeiert und ich hätte sie immer noch gerne. Wie geil sind diese Jacken?
Ja, Mann.
Gibt's die irgendwo?
Schon Kultstadt. Ich hab die schon lange nicht mehr gesehen, Alter. Siehst du die noch irgendwo? Also hast du die mal irgendwo?
Nee, ich kenne die nur aus dem Film. Ja, gab's die mal zu kaufen oder was?
Ich meine ja.
Im Ernst?
Ich meine ja.
Okay.
Ja.
Muss ich
und ich meine,
gab es das zum Bushido-Song Cash Money Brothers als Merch dazu?
Ja. Genau, und die Cash Money Records haben das auch nicht lizenziert. Ja, die Gang hat auch eine Jacke. Und hier haben wir halt eine ziemlich klare Schwarz-Weiß-Zeichnung. Ja, wir haben, aber damals für uns, glaube ich, als Jugendliche war natürlich geil. Ja, man hat irgendwie da mitgefiebert mit dieser Cash Money Brothers Gang. An der Spitze Wesley Snipes, der da ja noch irgendwie seine Hochzeit hatte mit Film. Der eben Nino Brown, Lee hat es schon erwähnt, der Nino Brown, den Anführer der Cash Money Brothers spielt, an die Seite gestellt. G-Money, gespielt von Alan Payne, die dann halt eine Horde an Gangstern um sich geschart haben, weil das die Vision von Nino Brown. Die Weißen, die das Sagen haben in der Regierung und so weiter, sind eh nur alles Kriminelle, also warum nicht Cash machen? Das ist das, was zählt. Und Crack war halt da ziemlich neu. Und das sollte an den Start gebracht werden. Und damit es auch so richtig professionell, hochprofessionell läuft, gibt es die Idee, das sogenannte Carter Building, so ein Wohnblock in Harlem, einfach mal komplett einzubunkern, um da vor Ort die Drogen so weit fertig zu machen, dass er auch gleich vertriebsfertig an Frau und Mann und alles, was irgendwie krabbeln und laufen kann, zu verticken, um da halt die Millionen zu scheffeln. Das ist das Ding. Und natürlich auf der anderen Seite gibt es auch ein paar gute. Ja, wir sehen hier Ice-T, der noch mit sich gehadert hatte, ob er diese Rolle überhaupt annimmt, weil er hat ja schon auch so eine gewisse Karrierevision und sich als Rapper ja über die letzten Jahre eh schon Namen gemacht. Der einen Schiss hatte, okay, sein Name, er will nicht unbedingt seinen Namen hergeben, weil wenn es ein Misserfolg wird, dann gibt es halt Negativ-Assoziationen. Und
ich hätte jetzt gedacht, weil er die Rolle spielt, die er spielt.
Ach so,
dass das eher das Problem ist. So ein Image und so, weißt du?
Das stimmt. Ja, er hat im Interview bei MTV Kurt Loder noch gesagt, dass er natürlich die Polizei abgrundtief hasst aufgrund seiner Verbindung zu den Crips damals. Aber es war tatsächlich eben ein bisschen die Sorge über den Misserfolg, der dann seinen Namen vielleicht ein bisschen runterziehen kann. Aber ey, rückblickend war der Film ja auf jeden Fall ein großer Erfolg und er hat ja auch den Theme-Song geschrieben, New Jack Hustler, also Nino's Theme. Und das, auch der Song war dann ein Hit und der Film hat ihm ja letztendlich auch einen gewissen Durchbruch so als Schauspieler dann beschert. Ja, und neben Ice-T, der auch einen Partner hat, die da zusammen ermitteln, gibt es natürlich auch noch Mario Van Peebles, der Regisseur des Ganzen, der dann auch nur, ich hatte es nicht zu Ende erzählt, obwohl er den bekannten, rechne ich mir auch, war ein Independent-Regisseur, so sein Vater Melvin, er hat halt noch keinen Namen, also Mario, und hatte aber 86 mit Clint Eastwood zusammen Heartbreak Ridge gedreht. Und da hatte dann sich Clint Eastwood für ihn bei Warner Brothers stark gemacht und meinte so, ey, gib dem Kid doch eine Chance. Hatte dann $8 Millionen Budget bereitgestellt bekommen von Warner Brothers und das Ding dann realisieren können. Und sich selber dann auch die Rolle des Detective Stone, der da ebenfalls in dem Milieu ermittelt, zukommen lassen. Ja.
Experten kennen ihn ja aus Der Weiße Hai 4.
Mary Van Peebles.
Ja, der spielt da eine der Hauptrollen.
Nee, der hat ja noch ziemlich viel anderes gemacht.
Ja, aber er hat auch viel inszeniert.
Ali und so mitgespielt.
Also, ich habe mich ja gefreut. Hast du eigentlich die Wu-Tang-Serie mittlerweile mal gesehen?
Nee, natürlich. Du hast die ja dann mal gebracht, als ich zu Gast bei euch war.
Ja.
Und dann hatte ich ja auch gleich gesagt, für mich eine 10-Punkte-Serie, wo du dann auch. Wo du dann auch meintest, ja, eigentlich stimmt schon.
Weil er hat da ja einige Episoden inszeniert.
Fünf Folgen, Alter, gleich, ja.
Und ich fand vor allem die, wo sie halt, also wie sie das Protection Acting inszeniert haben, das war für mich so Gänsehaut.
Voll, Alter. Absolut. So die Serie hatte für mich diverse Gänsehautmomente. Und als ich das eben auch nochmal recherchiert hatte, er hat 5 Folgen dieser Serie gemacht, dachte ich, okay, geil, Alter. Geil, dass der sich so entwickelt hatte. Ja, voll. Und ey, der Typ kommt auf 112 Schauspiel-Credits und 53 Regie-Credits. Gut, der wird auch viel Kurzfilmzeug oder was auch immer dabei sein, aber trotzdem, Alter.
Videos wahrscheinlich noch.
Ja, trotzdem. Ja. Ist schon eine Hausnummer.
Ja, so. Fett.
Ja. Barry Michael Cooper, der eben da als einer von zweien das Drehbuch verfasst hatte, als sein Erstlingswerk. Der hatte danach auch eine ganz gute Auftragslage und sich ein bisschen im Genre auch weiterhin bewegt. Hatte noch Sugar Hill geschrieben, 93. Above the Rim hatten wir ja schon gerade als Titel. Und auch die Serie, Drehbuch zur Serie, She's Gotta Have It, im Deutschen Nola Darling, die auf zwei Staffel kam und von Spike Lee stammt, wie auch der Film, klar.
Hattest du den jetzt auch nachgeholt, wo wir den gerade
erwähnen? Ich habe den Film nachgeholt und mir sogar auch die Serie komplett reingezogen, obwohl,
crazy.
Ja, die guckt auch schon ein bisschen skeptisch, du hast die nicht gesehen, wa?
Die Serie habe ich nicht gesehen, aber ich finde den Film jetzt auch nicht so doll, dass man sich davon eine Serie anguckt.
Ja.
Wobei ich mir vorstellen kann, dass das in Serienform besser funktioniert.
Ja, wird natürlich deutlich auserzählter, ganz klar. Ist so ziemlich ähnlich wie der Film, klar. Mhm. Baut es halt mit den Charakteren noch ein bisschen mehr aus. Aber du hast dieselben Leute.
Ach echt?
Ja, ja. Das ist wirklich der Film in Langfassung. Ich fand den Film halt geil, weil der in Schwarz, also was ich geil fand, ist, dass der in Schwarz-Weiß gedreht wurde. Und was das irgendwie cool macht, New York mit Ende der 80er in Schwarz-Weiß halt so zu sehen mit den Leuten. Also mir persönlich hat es einfach sehr gefallen. Mhm. Ich bin nicht so mit der Hauptdarstellerin bei der Serie warm geworden.
Aber ist auch die gleiche?
Nee, das war dann eine
andere. Ach, sie ist eine andere.
Ja, ja. Okay. War ja keine Ahnung, wie viele Jahre, 20 Jahre später.
Ach so, stimmt ja. Ja, ja, okay, klar.
Jo. Ja, kann man mal gucken, aber hat man noch nichts verpasst.
Mhm.
Aber ey, was ich auch auf dem Zettel habe, waren verschiedene Nebenrollen, die da besetzt sind. Bill Nunn sieht man hier, Judd Nelson. Lustige Anekdote fand ich, dass die Security so von Leuten von der Nation of Islam so durchgeführt wurde am Filmset.
Okay.
Und der Film war halt eh weitestgehend mit Schwarzen besetzt so. Und die haben ihn einfach mal nicht ans Set gelassen, weil die dachten, es ist irgendein so Depp.
Judd Nelson jetzt. Ja. Okay.
Der wusste halt echt, wir sind hier Dreharbeiten 1990. Natürlich gab es noch keine Handys, also in der breiten Masse. Musste echt zum nächsten Münztelefon latschen und halt bei der Produktionsleitung durchtelefonieren und dann darüber erreichen,
dass er ans Set kommt. Geil.
Ja, Mann. Unterdrückung war anders. Diskriminierung war auf der anderen Seite, Alter.
Ja, schön.
Ja, ja, storymäßig. Man kann vielleicht hier noch erzählen, dass natürlich auch, wir reden hier über New York. Natürlich gibt es Italo-Americano-Mafia, die eigentlich in vielen Geschäften am Start ist und hier eben auch ein Konflikt sich anbahnt mit Nino und auch eskaliert. Die Polizei, wie gesagt, auch nicht rankommt. Und dann den Weg über Pookie sucht. Weil Pookie hat nämlich das Problem, dass er selber Opfer seines eigenen zu vertickenden Stoffs wird und Crack-Junkie wird und Geschichte gespielt wird von Chris Rock. Und als ich diesen Film das erste Mal gesehen habe, und ich habe ihn ein paar Mal in meiner Jugendzeit dann gesehen, ja, Chris Rock war schon irgendwie ein Name, aber so diese ganze Comedy-Geschichte, die kannte ich zu dem Zeitpunkt halt nicht.
Und da kam vieles aber, glaube ich, auch erst später.
Ja, weiß ich jetzt nicht.
Also, weil wir sind jetzt hier 91 und
mit Sicherheit.
So viele seiner Programme waren so Mitte
Ende 90er.
Anfang 90er, glaube ich, so 93, 94 hätte ich gesagt.
Ja. Und für mich ist halt Pookie auch so extrem überzeichnend. Ich musste halt lachen, als er da diese Crack-Junkie-Szene spielt, die überhaupt nicht
so
lustig gemacht war.
Nee, es gibt einige Performances, wo ich wirklich, boah, Alter.
Ja, Mann.
Hat sich mir einiges zusammengezogen.
Total. Also das Alan Payne, Alter, war auch so überzeichnet.
Spielerisch ist da einiges wirklich sehr cringy, Alter. Auch was macht Bill Nunn denn da mit dem Stottern, ey? Was zur Hölle ist das denn? Also, boah. Nee, da gab es echt vieles, wo ich dachte so, Digga, was habe ich denn früher daran so geil gefunden, ey?
Es gibt natürlich noch ein paar Facetten, die funktionieren, wie teilweise der Soundtrack, aber ey, dass da so viel New Jack Swing und R&B, hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm, dass das so
aber es ergibt sehr viel Sinn mit dem Titel, ne?
Natürlich, also, klar. Ja. Und zu dem Zeitpunkt, aus kommerzieller Sicht war das natürlich auch die richtige Entscheidung, so
klar.
Ein paar Rap-Songs und ein paar New Jack Swing-Songs darauf zu ballern.
Und also, der Einzige, der für mich schauspielerisch konsequent funktioniert in dem Film, ist tatsächlich Wesley Snipes.
Ja.
Ich fand Ice-T wirklich grenzwertig schlecht. Chris Rock ging gar nicht, Alter. Der ist so überfordert mit dem, was er da spielen muss. Das kann der einfach nicht. Also konnte es damals nicht.
Vollkommen falsch besetzt, Alter.
Keine Chance, Alter.
Ja.
Und ja, eben, Bill Nunn war ich auch ein bisschen enttäuscht und Chad Nelson, Alter, was war das denn? Also, es ist auch eine undankbare Rolle, ne? Aber irgendwie so alles drumherum und dann die Ladies kommen da auch nicht wirklich
durch. Nee, weg. Stimmt. Also, ich will es trotzdem kurz erwähnen, ja, weil wir sehen hier auch eine Vanessa Estelle Williams, wir sehen hier eine Tracy Camilla Johns, die eben Nola Darling in dem Film spielt, 86.
Mhm.
Wir sehen hier aber auch geilerweise Fab Five Freddy, wir sehen Flavor Flav, Ike Maus, Keith Sweat, Teddy Riley, Aaron Hall, also hier so ein bisschen die New Jack Swing und R&B-Fraktion noch vertreten. Mhm. Und ey, wir sehen Vin Diesel. frag mich bitte nicht, wo. Ja, ich hab's nämlich vergessen und ich hab auch nicht nochmal nachgeschlagen, aber er hat einen Credit.
Im Ernst?
Ja.
Wild.
Muss man das natürlich wissen.
Muss ich nochmal nachliefern. Naja. Ja, auf dem Soundtrack sonst noch zu hören, ich muss es erwähnen, weil das war schon ein Soundtrack, der mich schon ein bisschen mitbegleitet hatte und ein bisschen auch mit den Türöffner für weitere
Rap-Geschichte.
Ah, Türsteher, wie passend. schon ein bisschen auch begleitet hatte. Two Live Crew ist vertreten, Queen Latifah, Doggy Fresh und eben so das typische.
Hast du jetzt Doggy Fresh gesagt, Alter? Muss ich jetzt hier die Hip-Hop-Fahne hochhalten?
Na, mach doch mal.
Dougy Fresh.
Ja, Digga. Dougy Fresh and the Get Fresh Crew, um ganz genau zu sein. Danke.
Hast du Dougy Fresh nie gehört?
Nee, ich bin mit verspätet 90 mit Public Enemy eingestiegen und dann ging es direkt weiter zu.
Ja, aber Dougy Fresh hat ja auch danach noch.
Richtig, aber bin ich nicht.
Freaks so ist ja so ja, ein recht großer Track, den kennst du auch. Okay.
Klar. Na. Ja. Was wollte ich denn sonst noch erwähnen? Das war's, glaube ich, eigentlich. Storytechnisch und Trivia-Facts. Wollt ihr noch was loswerden?
Ich finde es irgendwie abgefahren, dass der bei uns allen offenbar die gleiche Wirkung erzielt hat.
Ja, ich glaube, heutzutage ist er wahrscheinlich am bekanntesten als Meme von einem weinenden Wesley Snipes.
Naja.
Also das ist, glaube ich, er ist super bekannt, wie er da in einer Szene mit Tränen in den Augen steht. Das geht als Meme rauf und runter.
Okay.
Ja, ich bin da aber auch leider raus, wenn es um irgendwelche Memes geht.
Ja, ich versuche das auch, aber ich habe das häufiger gesehen und jetzt weiß ich wieder, aus welchem Film das ist.
Habt ihr den mal irgendwann zwischendurch nochmal gesehen?
Nee.
Seit der Jugend?
Also definitiv in den 90ern das letzte Mal gesehen.
Okay. Ja. Ging mir genauso.
Und ich meine, die Outfits, ne, also bei super vielen der Outfits könntest du die Leute halt original in dem Outfit auf den roten Teppich heute stellen und die würden nicht auffallen, weil das einfach alles wiedergekommen ist, so krass. Und das ist schon irgendwie geil. Also ich finde so, Alter, der Style von Wesley Snipes in dem Film schockt so hart. Und natürlich ist es maßlos drüber und so. Ich war da mit sehr viel Nostalgie unterwegs, aber spielerisch war das schon cringy an vielen Stellen.
Dennis, willst du noch was loswerden?
Ja. Nee, ich glaube, wir haben alles schon gesagt.
Hau ich mal die Punkte raus. 6,7 bei IMDb, 3,4 bei Letterboxd. Ja, also inklusive Nostalgie. Ich konnte aber nicht über 6 Punkte hinausschauen.
Ich auch nicht.
Seid euch wieder einig, oder was?
Wo bist du, Lee?
Ich bin mal 6,5.
6,5, nein, nicht so weit entfernt, aber dann hupe ich mal für Dennis und mich.
Oh Mann, ey, ihr und eure Hupe. Großartig.
Ja.
Sehr schön. Wohin springen wir denn jetzt? Auf jeden Fall zu Lee wieder.
Nee, schon?
Tatsächlich nicht.
Ach, dann habe ich mich vertan. Sorry.
Ich darf noch mal zwischen, denn 1992 kam ein Film, der auch einen sehr bekannten, also das war auch ein Film, da kannte ich den Song deutlich vor dem Film. Und das ist Deep Cover. Im Deutschen Jenseits der weißen Linie. da brichst du auch schon wieder zusammen. Regie hat geführt Bill Duke. Und Bill Duke hat einen ganz besonderen, schönen Platz in meinem Herzen. Mhm. Nicht erst seit Predator, als einfach eine Gewalt von Mensch vor der Kamera. Ich mag den einfach unfassbar gerne.
Aber vor Predator hast du den gemocht?
Nee, seit.
Ach so, weil du gesagt hast, nicht erst seit Predator. Und deswegen hätte mich jetzt stark interessiert, was hast du von Bill Duke gefeiert, bevor du Predator gesehen hast?
Ja, den habe ich tatsächlich zuerst gesehen und ich glaube, ich werde niemals vergessen, wie er sich trocken rasiert.
Ja, Mann. Mehr Gangster wird's nicht, ey.
Nee, wirklich. Also ein härterer Motherfucker wirst du nicht. Ja, und der hat sich aber neben seinen 52 oder ja, ungefähr irgendwie irgendwas an 50 Acting Credits, wo Predator natürlich ein Teil davon ist, aber auch Mandy oder Roter Drache oder auch Menace Society, Commando, also der hat wirklich viel gemacht, hat aber auch ein paar Mal Regie geführt, unter anderem bei Sister Act 2, was so richtig random wirkt. Und eben auch hier bei Deep Cover aus dem Jahr 1992. Und hier hat Michael Tolkien das Drehbuch geschrieben, zusammen mit Henry Bean. Also Michael Tolkien.
Da haben wir ihn.
Durch. Ja. Und hier haben wir auch zwei Menschen im Cast, die hatten wir schon bei unserer Halloween-Folge, also Halloween in the Hood. Nämlich Clarence Williams der Dritte, den hatten wir bei Tales from the Hood, da ist er dieser Bestatter mit der prägnanten Zahnlücke. Und Glyn Turman, den hatten wir bei JD's Revenge, also alte Bekannte, aber auch große Namen hier im Cast mit Lawrence Fishburne und Jeff Goldblum sind durchaus auch in den Hauptrollen Hochkaräter vertreten. Und den habe ich mal gesehen. Da war ich aber vermutlich unter dem Einfluss von Substanzen, deswegen konnte ich mich nicht wirklich gut erinnern. Kannst du den schon?
Ja, ich habe den irgendwann, glaube ich, Mitte der 2000er mal gesehen, ne? Auch erst später, als der schon am Start war. Und ich fand ihn damals ziemlich cool. Ich hatte inhaltlich da kaum noch was in Erinnerung, aber ich hatte mich an eine gewisse Atmosphäre erinnern können, die ich schon ein bisschen düsterer im Kopf hatte. Und ich mochte halt schon immer auch den titelgebenden Song.
Den 187 Deep Cover?
Ja.
Ja. Ja, tatsächlich.
Also das hatte ich vor allem im Gedächtnis. Aber wie es dann so im Detail aussieht, ja, da habe ich den jetzt auch wieder ein bisschen anders wahrgenommen. Nicht so stark unterschiedlich wie New Jack City, aber auch ein bisschen.
Ich habe ihn tatsächlich auch anders wahrgenommen als damals, aber wie gesagt, damals ist auch sehr nebulös. Nur, ich habe ihn anders wahrgenommen, wie, jetzt will ich gleich mal erzählen. Lee, kanntest du den schon?
Ja, ich hatte den mal gesehen, aber heute sehr anders wahrgenommen.
Ja, ging mir, glaube ich, ähnlich. Ja, ich erzähle mal, worum es hier geht, denn es könnte nicht kontrastreicher zu meinem letzten präsentierten Film sein. Wir steigen hier ein mit Larry Fishburne, der letzte Film, als er noch als Larry Fishburne durchging, danach war er Lawrence. Der spielt einen Polizisten, Russell Stevens. Und wir sind hier relativ früh in einer, oder steigen auch mehr oder minder damit ein, wie ein höherrangiger Agent, Gerald Carver, namentlich von Charles Martin Smith gespielt. Der sucht einen neuen Undercover-Agenten und stellt eigentlich allen die gleiche Frage. Und darauf reagiert unser Protagonist hier am besten. Und so wird er undercover eingeschleust. Und der hat auch eine bewegte Vergangenheit, denn sein Vater war drogenabhängig und wurde nach einem bewaffneten Raubüberfall vor seinen Augen vom Auto vom Besitzer des Ladens, glaube ich, erschossen. Ja. Und
ja, aber das war scheinbar auch eine ziemliche Holzkopfaktion, die der Vater da gestartet hat. Ey.
Also was von, Alter.
Das war wirklich der Coup des Jahrhunderts. Ja.
Und jetzt ja noch fast geschafft.
Ja.
Wirklich.
Richtig klug, ja. Genau. Und Gerald Carver ist von der DEA und der sucht halt um hochrangige oder um einen Drogenring halt zu infiltrieren, der von Felix Barbosa, Anton Gallegos und Hector Guzman geleitet wird. Und der Hector Guzman ist halt ein lateinamerikanischer Politiker, sodass sie sich in der Hierarchie dieses Drogenrings nach oben arbeiten wollen, um dann am Ende halt irgendwo an die Spitze zu gelangen. Und dafür wird jetzt Russell Stevens, der dann als John Hull auftritt, eingeschleust und soll sich dort einen Namen machen, als fängt natürlich ganz klassisch irgendwie als Straßendealer an. Durch sein Auftreten versucht er dann auf sich aufmerksam zu machen und so gerät er dann auch nach und nach an den Anwalt David Jason, das ist die Rolle von Jeff Goldblum. Und die beiden beschließen irgendwann, Partner zu werden und die Drogenwelt aufzumischen. Der eine hat natürlich eine ganz andere Mission als der andere. Der eine will Kohle machen und Macht und der andere möchte eben was aufklären, wobei das zwischendurch auch ab und an mal etwas unklarer wird.
Mhm.
Ja, mehr würde ich wahrscheinlich erstmal gar nicht erzählen. Also es ist eine klassische Undercover-Story, mehr oder minder. Und ja, ich würde mal erzählen, wie mir das gefallen hat. Denn damals fand ich den gar nicht so geil irgendwie.
Ich würde dir schon widersprechen, wenn du sagst, dass das eine klassische Undercover-Story ist. Ich finde das nicht besonders klassisch, wie der Film aufgezogen ist.
Ja, weiß nicht. Man kann ja gleich nochmal drauf eingehen, aber
ja.
Ich fand den damals geht so geil. Ich fand den Song mega und dann habe ich den Film gesehen und war so in meinem jugendlichen unter Substanzeinfluss stattfindendem Konsum irgendwie so ein bisschen, er geht ja doch gar nicht, der drückt ja doch gar nicht so voran, wie ich es mir erhofft habe. Und da ist ja doch weniger Hip-Hop und Spaß und Hood drin als erwartet.
Mhm.
Und jetzt habe ich den gesehen und fand den ziemlich gut. Das hat mir Freude gemacht, wie das hier so aufgezogen wurde, wie das, wie die Milieus aufeinander knallen und sich das zusammenfindet. Aus dem jüdischen Anwalt von Jeff Goldblum und seiner Attitüde da rein und wie er da sich in der Szene bewegt und welche Graubereiche er dann da auch immer wieder reindriftet und welche moralischen Probleme sich für ihn daraus ergeben, weil er Dinge tun muss, die man als Cop natürlich nicht tun darf und auch eigentlich nicht will, aber er muss sie halt machen, um seinem Gesamtziel dann auch näher zu kommen. Dieses Gesamtziel wird auch immer persönlicher irgendwann und so rückt immer mehr, ohne zu spoilern, immer mehr von seinem eigentlichen Auftrag ab, weil das dahinter erkennen, lassen sich doch Konstrukte und Hierarchien und Verwicklungen erkennen, die ihm dann nicht so gefallen. Und das fand ich in der Verstrickung und wie das aufgebaut ist, heute deutlich cleverer und interessanter, als ich es damals wahrgenommen habe. Das habe ich, in dem Fall habe ich eine konträre Wahrnehmung dazu. Aber der Lilan sagt, erzähl du doch mal zu nicht klassisch oder klassisch.
Ja, weil ich habe das damals natürlich sehr ähnlich wie du wahrgenommen. Ne? Ich kannte den Song und dann dachte ich so, was ist denn das für ein Film bitte? Warum gibt es hier keine Action? Oder wenig? Und warum ist der so langsam und was soll das? Ne? Also ich habe was komplett anderes erwartet und war einfach nicht offen für diesen Film. So, und jetzt habe ich ja dann noch mal ein paar tausend Filme mehr gesehen zwischenzeitlich und natürlich ein anderes Verständnis und jetzt rede ich seit ein paar Jahren auch noch quasi nebenberuflich über Filme und analysiere die Sachen natürlich ganz anders und so weiter. Und Alter, der Film hat mich so krass bekommen und das ist einer der wenigen Filme, wo ich sage, dass das langsame Tempo dem Film voll in die Karten spielt, Alter, weil das ist einfach ein schwarzer Neo-Noir-Film, Alter. Der hat einfach, ich kenne keinen anderen Film, der Noir, ein Film Noir, der aus einer schwarzen Perspektive erzählt wird, Alter. Also allein dafür, für dieses Alleinstellungsmerkmal, kriegt er von mir eine Menge Punkte, weil ich das so abgefahren finde und wie stimmungsvoll der ist. Ich finde es so krass. Und ich finde den, ohne jetzt ein blödes Wortspiel machen zu wollen, ich finde den Mörder deep. Weil der wirklich, der hat eine psychologische Tiefe, die ich damals null gesehen habe, Alter. Aber das ist schon krass, also weil jetzt eben so, wie der Charakter, also wie die Hauptfigur gezeichnet wird, ne, und wie er eben auch struggelt mit diesem, er ist zu tief drin, um noch wirklich objektives Bild zu haben und weil halt auch niemand, der von außen ihm irgendwelche Anweisungen gibt, ansatzweise nachempfinden kann, was er für einem Stress ausgesetzt ist und was das mit ihm macht und seiner Psyche. So, und wie das erzählt wird, ich fand das sensationell. Fand den wirklich, wirklich gut und clever und eben deep. Das ist krass.
Ja, fand ich in dem Kontext auch spannend und gut gemacht, so auf dem Turn zu kommen, weil mit ihm macht dieser Konflikt ja nochmal was ganz anderes, als wenn du einen weißen Cop da reinschickst. Mhm. Der hat auch einen Konflikt, aber einen ganz anderen, weil er ja sieht, was für Probleme diese Drogen und alles in seiner Community auch hervorrufen, weil es ja häufig dann nur die sozial schwachen Strukturen getroffen hat. Und am Anfang dachte ich so, come on, jetzt gibt es ja auch noch so eine Backstory mit dem Vater, das ist ja Mörderplatt. Aber die muss da mit reinspielen. Irgendwo. Ja. Um das ganze Bild zu zeichnen. Und das hat mir echt gut getaugt.
Ja, finde auch, sind relativ komplexe Figuren und so. Also es ist schon, der ist so viel mehr, als ich damals irgendwie in dem gesehen habe. Und das ist echt krass.
Ich glaube, wir alle haben den wahrscheinlich eher in diesem Rap und Gangster.
Das ist halt, da hilft der Soundtrack halt nicht, ne? Das sehen wir ja.
Genau.
Aber ich weiß nicht, ob Guest den kennt, aber wenn Guest den nicht gesehen hat, muss er den sehen. Mhm. Ich glaube, der wird es übelst feiern.
Ich denke auch. Ja. Dave, wie ging es dir denn? Siehst du das ähnlich?
Ich habe den halt auch so ein bisschen verklärt gehabt, eben was ich schon gerade meinte, ja. Auch gerade das, was in meinen Erinnerungen hängen geblieben ist. Und habe den auch ganz anders wahrgenommen. Hm. Das, was du, ich kann eigentlich nur wiederholen, das, was du mit Jeff Goldblum erwähnt hast, das fand ich auch einfach geil. Ja, diesen Konflikt, wie er da reingezogen wird auch. Und er halt muss gleich dann, also ist doch hart, Alter. Du bist dann an dem Mord, musst als Anwalt da diesen Mord mit begleiten, bist dann halt tief drin, Alter, in dem Schlamassel.
Ja, aber habt ihr Jeff Goldblum jemals so reduziert spielen sehen? Also ich mag ja, wenn der so drüber ist, aber wie geil spielt der hier? Ja, wie geil spielt Lawrence Fishburne, Alter? Ja, was sind das bitte für krasse Performances?
Ja, Guess hat ihn übrigens nicht gesehen, also hier ganz klare Empfehlung.
Okay, dann Guess, hau rein. Guck dir Deep Cover an, Alter. Bombenfilm.
Ja. Ja.
Also das ist auf jeden Fall was, da musst du voll in der Stimmung für sein, glaube ich. So. Und du musst auch, das hilft bestimmt auch, wenn du eben weißt, das ist jetzt hier quasi ein Film noir mit so einer Undercover-Story. Aber ey, dann, also wenn du dafür bereit bist, ey, dann hast du hier wirklich einen richtig guten Film.
Mhm.
Ja, ich fand's auch cool, dass du am Anfang bist, dachtest du ja so, ja, hier kommen wieder mexikanisch-kolumbianische Kartellgeschichte und dann kommt Jeff Goldblum, kommt ja nicht direkt am Anfang, sondern kommt ja erst ein bisschen dann irgendwo in eine Situation rein, wo du ihn auch noch gar nicht so als zentrale Person wahrnimmst, sondern einfach nur so als der Anwalt des Syndikats quasi. Und er bringt aber auch nochmal Lawrence Fishburns Figur ein ganz neues Problem mit diesem Machtaufbau und Geld und den Themen dazu und wie Geld dann gewaschen und gesäubert wird. Da bringt er eben ja nochmal eine ganz andere Ebene da rein. Und das haben sie schon immer gut weiter verflochten dann. Und das fand ich cool erzählt.
Ja, auch was er da für Druck macht, ne?
Ja.
Ab einem gewissen Punkt. Das finde ich schon auch ziemlich cool. Weil es müsste ja alles nicht so eskalieren, wenn die bisschen chillen würden.
Ja. Stimmt.
Naja, aber ich finde es echt, ich war schwer beeindruckt. Mhm. So, und dachte einmal mehr, hey, siehst du, es ist halt wie alles im Leben, Timing ist so eine Sache, ne? Und ich war einfach nicht ready für den Film. Also. So, keine Chance.
Ja, Filme gucken ist auch viel Stimmung, auch jetzt. Also du hast ja neulich mal erzählt, dass du einen Film abgebrochen hast, weil du gemerkt hast, dass du nicht in der Stimmung warst.
Ja, naja. Da ich dazu gelernt habe.
Ja, das muss man eigentlich viel häufiger machen, weil ich merke auch so oft, gestern hatte ich die Situation noch, habe einen Film angemacht, habe nach 2 Minuten gedacht, nee, ich brauche was Leichteres. Ja, habe ich zum Ende geguckt, völlig random, aber ich habe gedacht, ich kann jetzt nicht so was Schweres gucken. Ich hatte einen 12-Stunden Arbeitstag, ich habe keinen Bock mehr nachzudenken. Ich will irgendwas, was dumm auf mich einrieselt.
Ja.
Und, ja.
Und dann ist ja schade unter Umständen, ne, um den Film,
ja, voll, Alter,
den du dann da so halblebig guckst und dann unter Umständen doof findest.
Ja, das ist natürlich auch das schwere Schicksal des Podcasters, wenn man was gucken muss. Also da könnt ihr auch gerne mal ein bisschen Mitleid mit uns zeigen.
Ja, oder halt Kinodate hat und man ist vielleicht in dem Tag gar nicht so sehr in der Stimmung.
Für Kino oder fürs Date?
Fürs Kino oder für den Film, der da im Kino läuft, kann ja auch was vorkommen. Deswegen habe ich mir heute Masters of the Universe ausgesucht. Ja, das ist auf jeden Fall leichte Berieselung.
Fürs Kinodate. Sehr gut.
Geil. Sehr schön.
Oh fuck, ich bin so ein Keck. Ja. Habt ihr die schon gemacht, die Episode?
Nee, das ist dann die nächste, die wir aufnehmen.
Wann nehmt ihr die auf?
Nächste Woche. Während deiner Spätschicht jeweils von zu Hause.
Ja, ich muss mal gucken. Ich habe doch den Choreograf kennengelernt, der das Action-Design gemacht hat.
Ach, geil, Alter.
Ja, den könnte ich euch mal, weil der Mann, der hat Bock.
Okay.
Wir haben über Podcast gesprochen, so. Und ja, vielleicht kriege ich den bei euch ran, das wäre cool.
Zumindest verwurschteln wir den irgendwie videoseitig dann in dem Kontext, oder?
Ja, irgendwie müssen wir den mal ranholen.
Ja, wäre geil.
Ja.
Ja, egal. Wieder laut nachgedacht. Vorm Mikro ist immer clever. Okay, du guckst ja heute Abend Masters of the Universe an. Sehr schön. Mhm. Da gibt es dann im nächsten Episode, ja. Mhm. Bin gespannt. Guckst du im IMAX?
Nee, Superlast.
Ah. Ja, ach fuck, ich komme nicht hinterher. Ich will auch noch das ist so viel im Kino sehen. Das rennt mir alles weg. Scheiße.
Mhm. Ja, scary movie. Wo wir bei den Wayans waren gerade.
Ja, genau. Mhm. Unbedingt.
Kommt exzellent gut weg.
Surprise, surprise. Ja.
Ja.
Ach, mal wieder so eine Komödie im Kino.
Ich hab Bock.
Hätt Bock.
Ja.
Ja, schon. Ich hab generell Bock auf Kino wieder, aber irgendwie fehlt es zeitlich echt. Das ist schwierig.
Ah, ich habe mir gestern Rose angeguckt mit Sandra Hüller im Kino.
Oh, spannend.
Der hat mich echt sehr positiv überrascht. Für mich ein wahnsinnig feministischer Film. Brauch's irgendwie gerade. Fand ich echt krass.
Okay. Ja, Madame ist busy.
Ja, Mann, aber sowas von, Alter.
She's in everything now.
Ja, ich glaube, da sind wir noch nicht ganz, aber ja, meinst du, sie ist auf Josh O'Connors Spuren oder Pedro Pascal oder
Zendaya.
So.
4 Filme pro Jahr muss sein.
Geil. Ja, ey, ich bin sehr dankbar, dass ich jetzt durch euch die Cover nochmal aufgefrischt habe und da ein völlig anderes Bild bekommen habe, wirklich.
Zumal ja auch irgendwie, es kam ja transparent, war vorher sagen, das war vorher irgendwie so ein echt, der soll mit rein. So, weil irgendwie hatte ich den auch, ich wollte den unbedingt mit reinnehmen, folgender Grund übrigens, warum. Ich hatte den, der hat eine ganz gute Bewertung. Otto hat dem 4,5 Sterne und ein Herz gegeben. Finde ich immer spannend, wenn Otto sowas tut. Mhm. Bei einem Film, wo man es nicht erwarten würde auf den ersten Blick, weil ich hatte den, wie gesagt, anders in Erinnerung. Habe gedacht, was hat Otto denn jetzt hier plötzlich? Mhm. Dass er den so feiert, ja, turns out, kann ich jetzt verstehen. Deswegen wollte ich den gerne mit reinnehmen. Und weil es auch echt lange her war.
Und Otto ist schuld.
Ich finde es ja spannend, dass es der zweite war, den ich gesehen habe, den ich ganz anders in der Wahrnehmung von damals hatte, als ich ihn jetzt dann empfunden habe.
Mhm.
War schon schön. Ja, war ursprünglich mal als Sequel angelegt für Internal Affairs, das Drehbuch.
Mhm.
Wie das zusammengeht, ist eine andere Frage, weil Internal Affairs habe ich Ewigkeiten nicht gesehen. Ja, auch in der Criterion Collection, also das eint heute sehr, sehr viele von den Filmen.
Mhm. Und eigentlich eine deutsche DVD, Bildquali ist da aber richtig scheiße. Gesundheit. Oh, weshalb ich mir auch dann hier von die Criterion Blu-ray gekauft habe und die lohnt sich natürlich wieder.
Ja. Ja, und eigentlich wurden mal Wesley Snipes, den wir ja eben hatten, oder Denzel Washington für die Hauptrolle in Betracht gezogen, aber ich bin sehr froh, dass es Larry oder Lawrence Fishburne geworden ist.
Mhm.
Jo, habt ihr noch was oder soll ich die Punkte,
bringen?
Gut. IMDb eine 7,0, bei Letterboxd eine 3,9. Ich bin hier bei 8,5 Punkten.
Mhm. Gast.
Ich bin mal 9.
Wow. Für mich hat es für 8 gereicht. Bei mir.
Na, guck mal.
Alles cool. Dabei.
Ja.
Kein Gehupe.
Alles dabei.
Erster Film, wo nicht gehupt wird. Schande.
Stimmt.
Ah, vielleicht kommen wir noch dazu. Haben wir noch 2 Filme?
Ja. Aber jetzt bin ich dran, ne? Mhm. Scheiße, ist hier mal was. Ich muss mir mal die Nase putzen.
Ja, jetzt kommen wir zu der Überleitung, die wir eigentlich gerade nehmen wollten. Die nehmen wir dann jetzt. Und es geht hier heute, man könnte es From Coast to Coast nennen. Wobei, ich weiß, wo spielt Deep Cover? Das war irgendwo Inland, ne?
Boah, gute Frage, Alter.
Was?
Shit,
das ist tatsächlich eine gute Frage.
Wieder Stille, gar nicht mehr auf Pause, Schirm. Keine Ahnung.
Ich war irgendwie gerade bei Seattle oder sowas, aber...
Nee, habe ich auch nicht mal auf dem Schirm.
Das müsste sich doch rausfinden lassen.
So sollte. Das Geile ist, wenn man Deep Cover eingibt, kriegt man immer dieses 2025er Schrott.
Ey, der war ganz cool. Hallo? Ich hatte Spaß mit dem.
Na gut. Sei dir gegönnt. Ich kenne ihn nicht, deswegen. Mich regt es immer nur auf, dass er.
Mich
regt es immer nur auf, dass er den anderen verdrängt.
Über einen Film Hayden, ey. Ja, haben wir besprochen bei uns. Supporter-Episode 236, nee, 63, glaube ich. Also ich hatte vorhin irgendwann nachgeguckt.
L.A.
Ja, 63.
Ja, Deep Cover ist auch gerade L.A. Na gut. dann
schön, haben wir das auch geklärt. Ja, aber also mein Bild von Bill Duke als Regisseur hat sich damit schon auf jeden Fall eine Ecke verändert, weil ich weiß noch, ey, Hoodlum war immer einer der Filme, wo ich den Soundtrack hart gefeiert habe und dann haben wir irgendwann im Rahmen des Podcasts, habe ich diesen Film geguckt und der ist auch von Bill Duke. Und den fand ich ganz schön dünn, Alter. Aber echt nicht geil.
Tim Roth hat es auch gespielt,
ja,
ich,
und
ne?
Es ist eben auch Lawrence Fishburne.
Ja, stimmt.
Und den fand ich echt ganz schön lame. Und da ist das Cover ein so viel besserer Film. Ah. Ist echt krass. Ja. Deswegen, ja, hat er sich ein bisschen rehabilitiert, der Herr Duke. Er hat schon einiges gemacht auch im Regiebereich.
Ziemlich viel, ja.
Ja, ist krass.
Killing Floor will ich gern noch sehen. Also da habe ich noch Bock drauf. So ein paar andere Sachen, da sehen die Cover so schwierig aus, dass es mir da schwerfällt, das sehen zu wollen, aber.
Ja, aber das Cover von
Deep. Auf den habe ich schon Bock.
Das Cover von Deep Cover ist jetzt auch nicht Bombe.
Nicht Deep.
Ja, es geht.
Ja. Naja. Okay, jetzt ich, oder was?
Ja, Mann, mit einer Koryphäe unserer Jugend, oder?
Oh ja. Das ist tatsächlich ein Film, den habe ich immer wieder gesehen und vielleicht ist er auch deswegen einfach kein bisschen schlechter geworden über die Jahre, sondern tendenziell wahrscheinlich sogar eher besser. Menace to Society. Ja.
Oh ja.
Haben wir alle gesehen, wahrscheinlich mehrfach, ne?
Jo.
93 sind wir jetzt.
Wöchentlich.
Und jetzt sind wir eben wieder in Kalifornien. LA Watts. Und dieser Film stand von den Hughes Brothers, Albert und Alan. Und ich glaube, Book of Eli haben wir wahrscheinlich auch alle gesehen. From Hell wahrscheinlich leider auch.
Ich fand den damals ganz cool.
Ach echt? Nee, den fand ich irgendwie, das habe ich nicht verstanden. Ich habe gelesen, dass die...
Hallo?
Ja, das, wenn jetzt jede Comic-Verfilmung gut wäre, nee, dann hätte
man
sehr
viel... Nee, um
Gottes
Willen nicht, aber das hat für mich den Film halt ein bisschen greifbarer gemacht.
Ach so.
Ja, in der Freiheit.
Ach, du kanntest das Comic?
Nee, aber
ach so,
ich
mit
halt
dem, was sie da gemacht haben.
Genau.
Ja, okay. Ich habe vorhin gelesen, dass die Hughes Brothers an einer Prequel-Serie zu Book of Eli arbeiten.
Ach cool, da ich
zumindest ist die in der Entwicklung.
Das typische Szenario bei dem Film.
Ja, ich auch. Das cool. Heißt auch ja, immer, das war so der Film, mit dem ich Leuten meine Anlage vorgeführt habe.
Ah ja, geil.
Der Moment, wo sie die Gatling Gun aus dem, hinten aus dem LKW rausfahren und dann die Kamera halt einmal rumschwenkt so und die, um dich rum die Dinger einschlagen. Alter, das war Porno, echt. Naja. Aber er ja, sollte
wir müssen
das
auf jeden Fall noch erwähnen, weil Guess uns sonst hassen wird. Die haben auch Dead Presidents gemacht. Der Film ist gut.
Richtig.
Ja,
Empfehlung
ja.
Von Onkel Guess.
Na
okay,
klar.
Gut, natürlich. Ja, und die haben das auch geschrieben. Zusammen mit Tiger Williams, der dann auch in späteren Jahren Snowfall geschrieben hat. Und ich habe es vorhin mal angedeutet, das hat hier schon autobiografische Züge, weil eben, auch wenn die Herren aus Detroit kommen, haben die so ähnliche Dinge erlebt oder kennen zumindest Leute, die so aufgewachsen sind und sowieso wurde auch eben gezielt so gecastet und das ist jetzt einer der Fälle, wo ursprünglich Tupac hätte mitspielen sollen. Der es dann nicht geworden ist, weil er sich dann halt auch gleich mit den Regisseuren angelegt hat und es da Auseinandersetzungen gab und das endete, glaube ich, sogar irgendwie bei der Polizei, also das da wurde es handgreiflich und so. Ja, und dann war Tupac raus. So, und jetzt ist der Film schon auch am Anfang der 90er halt spielt er im Jetzt und erzählt eben eine Zeit und ich habe es vorhin erwähnt mit Rodney King und Co. Man merkt halt schon, die Gegend, die erzählt wird, die ist recht geladen, also so die Energie, die dort herrscht und eben es ist ein Problembezirk und so sind eben jetzt auch die sehr jugendlichen Protagonisten des Films. Sie werden an einer Stelle als young black and doesn't give a fuck beschrieben, so The American Nightmare. Und deswegen steigt der Film schon auch mit einer entsprechenden Szene ein. Wir sehen Kane, unseren Protagonisten, und seinen besten Freund O-Dog, der ziemlich skrupellos unterwegs ist und der dann auch irgendwie recht schnell für mich der Grund war, warum ich so eine Dickies-Hose haben wollte.
Naja, Mann.
Die ja dann auch echt, die hieß dann ja auch so, ne? Die haben diese Workpants, haben die ja dann O-Dog genannt. Naja, jedenfalls sind die beiden zusammen unterwegs abends und kommen in so einen kleinen Lebensmittelladen, um sich Bier zu holen. Natürlich muss es so ein 40 Ounce sein. So geil, immer diese großen Bierflaschen in diesen Papiertüten. Jedenfalls stehen die jetzt da vorm Kühlschrank und wollen eigentlich mehr was klauen als kaufen und die koreanischen Ladenbesitzer sind schon entsprechend alarmiert. Und Odor guckt immer rüber und meint, was guckst du mich so an, bist Stress und sonst was, macht gleich einen auf tierisch dicke Hosen. Und die geben den Jungs nur zu verstehen, so hey, kauft was und geht. So, wir wollen keinen Stress. Leider sagt dann der Ladenbesitzer im Rausgehen, nachdem dann kassiert wurde und eigentlich alles über die Bühne ist, sagt er noch ihm hinterher, so Mann, deine Mutter kann einem leid tun. Und das hätte er nicht machen sollen, weil dann geht Odor zurück und schießt ihn einfach über den Haufen. Und springt über die Ladentheke, ballert noch ein paar Mal auf ihn rein und nimmt sich alles, was an Geld in der Kasse war. Dann kommt natürlich die Frau panisch angerannt und dann bedroht er die auch noch, damit sie ihm das Tape der Überwachungskamera gibt, was dann im späteren Verlauf noch immer wieder eine Rolle spielen wird. Und so werden halt unsere Protagonisten etabliert, dass jetzt einfach Kane, der eigentlich Voraussetzungen hätte für eine halbwegs anständige Zukunft, jetzt einfach Mittäter bei einem Mord war oder zumindest Accessory, wie es hier heißt, und dann auch noch eben bewaffneter Raubüberfall und ist halt einfach alles scheiße. So, aber die leben in einer Gegend, wo sowas halt an der Tagesordnung ist und deswegen ist auch nicht so, als würde da jetzt groß Polizei auftauchen oder so, sondern die fahren davon und ist alles cool. Ja, und das hat er halt das Tape dabei und Odor wird das im späteren Verlauf immer wieder in der Runde rumzeigen und die gucken sich das total oft an und feiern halt den Moment, wo Odor einfach dem Ladenbesitzer in den Kopf schießt. Oder nee, er schießt ihm, glaube ich, in die Brust. Aber wie auch immer, jedenfalls gucken die sich das immer wieder an, halt als wäre es so ein fucking Musikvideo und feiern das übertrieben. Das ist schon echt ätzend. Naja, und nach dieser Eröffnungsszene kriegen wir dann von Kane aus dem Off erzählt, wie seine Welt eben aussieht und dass sein Vater schon Drogendealer war, daran auch gestorben ist und seine Mutter an einer Überdosis gestorben ist und er so bei seinen sehr gläubigen Großeltern gelandet ist, die ihn aufziehen. Ja, und leider tritt Kane aber durch sein Umfeld jetzt in die Fußstapfen seines Vaters und macht so Kleindeals und lebt halt mit seiner Clique, die recht bunt zusammengestellt ist. Vor allem, also eine Figur, die repräsentiert dann halt auch so ein bisschen eine andere Mentalität. Das ist, der ist Moslem, heißt Sharif und predigt auch immer so ein bisschen, dass die halt einen anderen Lifestyle ergreifen sollen und und. Ja. Er hat eine Bekannte, die er auch irgendwie ein bisschen gut findet, die aber natürlich tabu ist, weil sie die Ex-Freundin von einem ist, der so eine Mentorfunktion für ihn hatte, der aber mittlerweile im Knast ist, aufgrund dieses Lifestyles.
Lang im Knast ist.
Ja. Und diese Dame wird von Jada Pinkett gespielt. Mhm. Die wir da wahrscheinlich Anfang der 90er alle toll fanden. Also ich,
mega heiß.
Ja, ja, das Mann. War immer so, Mann, ey, Jada ist so krass. Ja, unsere beiden Protagonisten übrigens, Kane und Odor, gespielt von Tyron Turner und Larence Tate, der hier sein Debüt gibt und der dann mit Filmen wie Crash und Ray und wir dann House of Lies und Power und jetzt so aktuell, also der hat ja schon auch eine Karriere gemacht.
Aber Alter, wie charismatisch ich den damals in dieser Rolle fand, ja. Obwohl er ja, einfach nur ein Wichser ist.
Mhm. Ja, und Odor
ich ihn
war,
heute
war
auch
cool.
Immer noch unglaublich charismatisch finde, wie
der
er spielt,
15,
Alter. Ey, das ist so verrückt.
Das ist schon krass.
Ja.
Ne? Also weil er eben, so wie er das Ding spielt, ja. Macht er echt gut. Na, Tyron Turner hat jetzt nicht so eine Riesenkarriere gemacht. Mhm. Aber Blackish ist ja auch eine Serie, die irgendwie recht erfolgreich ist. Wo ist er mit bei? Und was ich abgefahren finde, ist, das sollte ursprünglich Spice One sein.
Ah, krass.
Deswegen, also hier spielen ja eh jetzt auch im fertigen Produkt noch einige Musiker mit.
Ja, ja,
aber
genau.
Wenn du dir vorstellst, dass hier eigentlich noch Tupac und Spice One und sonst was hätte dabei sein sollen.
Immerhin hat er den ersten Platz auf dem Soundtrack geschafft.
Ja. Ja, Samuel Jackson spielt den Vater in den Flashbacks von Kane. Glenn Plummer ist der Herr, der im Knast ist. Der ist ja hinten raus schon auch recht bekannt geworden und MC8 hast du gerade schon erwähnt, Too Short ist Teil der Clique, Lulock, wie er heißt, und bei einer Party taucht auch mal kurz Jojo auf.
Ja.
Was war sie? Cousine von Ice Cube?
Ich glaube, ja.
Irgendwie sowas.
Weiß nicht mehr, Alter.
Ja, und als dieser Sharif, der eben immer so rumpredigt, sollte eben ursprünglich Tupac besetzt werden. Ja. Und dann gab es aber...
Hätte Jada
gefallen. Ja. Ja, und dann gab es aber eben eine Schlägerei mit Alan Hughes und na, so kam es zur Anzeige Und Shakur, also Tupac, hat dann anschließend halt auch noch bei Yo MTV Raps so ein bisschen damit geprahlt. Und ja, dooferweise gab es halt Aufnahmen von dem Vorfall, weil es ja an einem Filmset stattgefunden hat. Und so musste Tupac 15 Tage in den Knast aufgrund der Aktion. Ja. Und ey, es ist immer noch ein krasser Film.
Absolut.
Also auch wenn ich den mittlerweile wahrscheinlich auswendig kann, das irgendwie mag ich den immer noch sehr. Und irgendwie sehe ich auch immer wieder bei einer erneuten Sichtung was, was ich davor nicht gesehen habe. So, ich finde, man muss auf jeden Fall auch den Soundtrack erwähnen.
Definitiv.
Ist witzig, Alter, ist der Typ, der die Mucke, Quincy Jones der Dritte. Prince of Bel-Air hat er gemacht und Office Space. Alter, und ich finde gerade bei Office Space so witzig, diese Szene, wo sie halt diesen Drucker, nee, diesen Kopierer mitnehmen, auf die Wiese schmeißen und dann da auseinandernehmen. So läuft doch dieser Ghetto Boys Song.
Ach, QD3 ist es. Ja, alles klar. Quincy Jones, der Dritte. QD3, so kenne ich den halt.
Ach, okay. Ja. Ja, hat 3,5 Millionen gekostet und ist immer noch, wie gesagt, ein Bombenfilm.
Der Sohn von Quincy Jones, alles klar. Ja, jetzt macht's natürlich Klick. Gut.
Ja.
Ja.
Nepo Baby, mal wieder.
Ja.
Einige heute.
Ey, für mich war der Film ja absolut Lifestyle. Bei mir war es so wie dir.
Ja, das ist das.
Das ganze Umfeld hat Dickies Hosen getragen, Alter.
Ja, aber das war halt auch ein Problem irgendwie, ne? Weil ich habe diesen Film definitiv auch zu früh gesehen, weil ich habe es natürlich übelst glorifiziert.
Ja, absolut.
Als das rauskam, Alter.
Ey, meine besten Freunde, ich auch, ich darf es gar nicht zu laut erzählen, Alter. Gut, damals brauchte man noch nicht für eine Schreckschusswaffe einen kleinen Waffenschein. Mit 16 sind wir da mit den bescheuerten Knarren im Hosenbund rumgelaufen, ja, ja, und fanden es geil.
Voll Gangster, logisch.
Ich dachte, jetzt kommt raus, Dave hat irgendwie einen koreanischen Ladenbesitzer erschossen. Ist auch so nicht verjährt.
Genau. Nee, waren Araber in Berlin.
Okay.
Oh, schön.
Chill mal, Alter. Nee, aber eben, also das war halt retrospektiv natürlich schon eigentlich ein Problem, weil ich eigentlich nicht wirklich gesehen habe, was da erzählt wurde, sondern das halt eben sehr glorifiziert habe. Aber das hat halt auch eben, ich habe den Soundtrack rauf und runter gepumpt.
Ja, ja. Das hat dazu sicherlich beigetragen.
Ja.
Dann, ich weiß nicht, genau zu dem Zeitpunkt wurde halt bei uns in der Schulklasse auch das Compton's Most Wanted Album rumgereicht mit Drive-By-Shooting, Alter.
Ja, eben.
Da kam ja das eine zum anderen gleich und ja.
Deswegen, man hat dann halt eher so dieses Gangster-Ding gefeiert, anstatt dieses Sozialdrama, ja, was genau. Es halt ist, ja, zu erkennen.
Dass die gar keine andere Option haben,
das
hat man
halt,
ja überhaupt nicht wahrgenommen.
Darum geht es ja, um diese Auswegslosigkeit, in die die reingeworfen werden oder reingeboren werden, ne? Das ist ja auch, ja. Und übrigens, MC8 sollte wiederum ursprünglich MC Ren sein.
Ah.
Also was, wie gesagt, was hier an Musikern beteiligt war, ist schon krass. Ja. Fuck wird auch über 300 Mal gesagt, ist einer von diesen Filmen. Und wie oft das N-Wort fällt, habe ich nicht gezählt. Oder zählen lassen.
Wahrscheinlich noch häufiger.
Naja, definitiv.
Ja. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, weil ich ihn damals das erste Mal, glaube ich, so gesehen habe und ich weiß nicht, wie ich es ertragen konnte. Ich habe mal kurz jetzt in die deutsche Synchro reingeguckt.
Ah,
oh, mein
okay.
Gott.
Das stelle ich mir schwierig vor bei dem Film.
Ich habe es nicht mal bis zum Erschießen geschafft. Ich war schon in der Getränkeabteilung bin ich schon ausgestiegen, weil ich gedacht habe, das geht nicht. Das geht einfach nicht.
Lohnt sich ja eh nicht, die deutsche Veröffentlichung überhaupt noch zu gucken, weil, Alter, bis heute hat er es nicht über Medium DVD in Deutschland hinaus geschafft. So, und man kriegt, glaube ich, auch nur die Kinofassung zu gucken.
Ja, das erklärt immerhin vielleicht auch, dass ich den noch nie auf Deutsch gesehen habe. Ja, also selbst damals nicht, irgendwie so Mitte der 90er.
Ja.
Wir haben den, irgendjemand hat den auf Englisch gehabt. So.
Ja, deswegen, cool. Ich habe den auf Deutsch gesehen, aber dann irgendwann ging es auf Englisch auf jeden Fall. Und dann den Director's Cut. Genau, New Line Cinema, Warner Brothers, die machen Vertrieb.
Okay.
Aber eben nicht in Deutschland. Ja, ich habe mir irgendwann mal
den US-Import
gegönnt.
Ich habe jetzt in den letzten Jahren auch immer wieder nur den Director's Cut gesehen, aber muss gestehen, ich wüsste gar nicht, wie groß da die Unterschiede sind.
Ich weiß es auch nicht mehr, was da mehr auserzählt wird. Müsste ich nachschlagen.
Ja, das weiß ich tatsächlich auch nicht. Also ich weiß, dass ich mir damals dann in Holland die DVD es war auch eine DVD gekauft habe, wo dann halt keine deutsche Tonspur mehr vorhanden war. wie ich den auf Deutsch gesehen habe, weiß ich schon nicht mehr. Wahrscheinlich wurde der rumgereicht.
Einer von denen, klar.
Einer von denen, ja.
Ich bin gespannt.
Geil, den nochmal gesehen zu haben. Ein noch häufigeres Mal kann man irgendwie nicht, kann ich nicht genug von kriegen. Hat sich so viel eingebrannt und ist immer noch geil. Wird auch für immer geil sein.
Ja, cool. So. Ja, mehr habe ich nicht. Also ich habe da ja schon mal bei uns drüber gesprochen, ne? Über
ja,
das ist stimmt. Halt, deswegen, ich will da jetzt natürlich auch nicht, habe wahrscheinlich schon einen Großteil wiederholt. Aber ja. Wie lange ist es bei dir her, Dennis? Ist es auch so ein Film, den du immer wieder mal gesehen hast oder gab es da eine größere Pause?
Also ich glaube, das war in den letzten 10 Jahren jetzt das erste Mal wieder. Aber
okay. Das ist schon ein ordentlicher Abstand.
Aber ich glaube, so vor 2015 habe ich den bestimmt 10-12 Mal gesehen.
Mhm. Krass.
Also der lief dann halt immer wieder irgendwie so, wenn man abends mit Kumpel zusammen saß, irgendwie wurde der immer mal gerne angemacht.
Siehst du, wie das Tape von O-Dog, Alter.
Ja, Mann.
Das läuft einfach auch immer bei jeder Gelegenheit. Ist scheißegal, ob das gerade eine Party ist oder die einfach nur abhängen oder so. Ja.
Ja, deswegen war es jetzt auch Zeit.
Die mal wieder zu gucken, wieder meinst du?
Zu gucken, ja. Sollte man nicht mehr als 10 Jahre zwischen verstreichen lassen.
Ja, ich bin gespannt, echt, ob das was wird mit dieser Book of Eli Prequel-Serie. Also die haben ja seitdem schon auch eine ganze Menge noch gemacht. Die beiden Herren. Mal gucken. So, soll ich Punkte raushauen?
Bitte.
7,5 sind es auf IMDb. Metascore ist bei 76. Achso, wollte der nicht. Letterboxd 3,7. Und für mich eine klare 10.
Ja, da kann ich hupen, ja. Dennis.
Yes, sir.
Ey. Das ist das erste Mal, dass wir alle...
Ja, geil, Alter. Geil.
Große Einigkeit.
Dann auch gleich mit der Höchstwertung.
Ja, Mann.
Ist das Bombe.
Ja, Mann. Voll gut.
Ja, mein Google-Account heißt nicht umsonst Dennis to Society.
Stimmt.
Von daher.
Ja, Soundtrack wirklich rauf und runter gehört.
Straight Up Man, das ist schon. Das war, den habe ich, ich habe ja früher zu der Zeit, so 2 Jahre später angefangen, glaube ich, mit meiner ersten Radioshow. Und da haben wir tatsächlich immer als letzten Song Straight Up Man gespielt.
Ja, geil. Cool.
So viel dazu.
Ich war ja vor so viele Jahre gar nicht mehr her auf dem Konzert, wo er hier in Berlin war. Ich glaube, ein Jahr war am Start.
MCA?
MCA, ja.
Okay, wow. Den
war überschaubar besucht. Ich glaube, Blockmonster hatte versucht, ihm so ein Konzertverbot zu erteilen, weil die da irgendwie Struggle hatten. Total bescheuert.
Weil die zu wenig Tickets verkauft haben, oder was?
Nee, die hatten irgendein Beef. Wahrscheinlich hatten die irgendwas gemacht und Blockmonster hat keine Kohle bekommen. Ich weiß gar nicht, was da genau.
Ach, sowas, okay.
Ja, total bescheuert.
Ja. Na gut.
Ja. Aber ey, wir springen jetzt wieder mal an die Jalloy-Küste.
Ist ja ein Himmel her hier.
Ganz konkret nach Brooklyn, a.k.a. Crooklyn, so der Bezirk auch genannt.
Straight from Brooklyn, better known as Crooklyn.
Auch wieder nur ein Jahr später, ins Jahr 94, weil dort hat Spike Lee nämlich eben diesen bezirkstitelgebenden Film rausgebracht. Ich kannte den vorher noch nicht.
Ich
kenne auch noch nicht alles von Spike Lee. So 50-50 ungefähr. Wie stand es bei euch bei dem Film hier? Dennis, du hast gerade gesagt, du kannst ihn nicht?
Ich kannte ihn nicht, ja. Nee.
Lee?
Das war einer von 3 Lücken oder so, die ich bei Spike Lee noch habe im früheren Werk.
Ja, ich glaube auch, dass ich den nicht kannte. Also es war ein bisschen weird, weil manche Sachen kamen mir dann doch irgendwie bekannt vor. Aber dann war das auch irgendwie wieder so ein bisschen wie eine ernste Variante von Everybody Hates Chris. Und vielleicht habe ich da auch einfach zu viele Parallelen gesehen, ich weiß es nicht.
Ja, und hier insofern interessantes Ding, dass der teilweise biografisch oder autobiografisch angehaucht ist, weil Spike Lee hier nicht nur Regie geführt hat, sondern mit seinen beiden Geschwistern Joey, also Schwester, und Cinque, Bruder, das Drehbuch geschrieben hat. Und deren Idee eigentlich daraus eine Kinderserie zu machen für Nickelodeon halt nicht geklappt hatte, weil der bei der Testvorführung so durchgefallen ist bei den Kiddies und sich dann dazu entschlossen wurde, einen Film aus den teilweise Kinder-Jugenderinnerungen den dreien zu machen. Und das fand ich ziemlich cool und interessant, weil wir hier vorrangig das Familienleben von Mutter Carolyn, gespielt von Alfre Woodard, die ja 10 Jahre vorher Oscar nominiert war für Cross Creek. Ich sehe sie ja jährlich, fast jährlich in Die Geister, die ich rief, immer zur Weihnachtszeit als Moody. Wir sehen hier Papa Woody, gespielt von Delroy Lindo, der bekanntermaßen relativ frisch für einen Oscar nominiert war als bester Nebendarsteller für Blood and Sinners. Dann aber auch immer wieder von Spike Lee gebucht wurde, vorherigen Film zu Crooklyn, also der vorher produziert wurde, Malcolm X, und danach noch in Clockers, und eben vor Blood and Sinners hatte er noch bei der Five Bloods mitgespielt, hatte, glaube ich, da die eine der Hauptrollen. Den sehe ich ja auch gerne, und deren 4 Kiddies. Ich nenne zuerst Troy. Ich glaube, das ist die jüngste da in dem Familienbund, oder? Zelda? Gibt es ja. Clinton, Wendell und Joseph. Und ja, Anfang der 90er, Brooklyn spielt so in der Sommerzeit in so einem typischen Brooklyn-Gebäude mit diesen 10 Treppenstufen, die dann zum Haupthauseingang führen. Unten ist dann immer diese Art suttere Wohnung gibt, wo Tony Ice, gespielt von David Patrick Kelly, wohnt, der dann irgendwie mal passenderweise laut singt und musiziert, wenn die Familie zum Abendessen an den Tisch kommt und eigentlich eine gute Zeit verbringen will. Und ey, wir unglaublich viele Alltagssituationen erleben, wo das immer so wahnsinnig schnell umschlägt, weil er irgendwie sich angekeift wird, die Geschwister untereinander sich nicht grün sind, da auch immer wieder so untereinander Gruppen bilden, sich dissen, vorführen, auch echt anschwärzen, Lügen erzählen, aber dann auch gemeinsam cool Zeit verbringen, wenn dann Soul Train läuft, so der Fernseher heimlich angemacht wird, obwohl Carolyn als Mom halt immer hochruft, so ist da der Fernseher an, macht leise, macht aus, und die dann halt bei Soul Train dann die Mucke mitsingen, und überhaupt der Film halt dann in diesen verschiedenen Alltagsszenen, man sieht halt auch einfach da natürlich das Leben im Viertel, ist nicht viel Kohle da, das ist halt auch immer natürlich so eine Situation, wo schnell die Gemüter umschlagen, vor allem bei den Eltern, wo der Alltag viel natürlich so auch die Liebe wahrscheinlich auch frisst, so, und die auch schnell aneinander geraten und auch teilweise in körperliche Gewalt dann umschlägt. Und das sehen wir in der Form dann fast durchgängig diese 115 Minuten in den verschiedenen Szenen. Gibt natürlich noch ein paar weitere Stränge, die dann ein bisschen erzählt werden, auch mit dem Nachbar Tony oder den anderen Nachbarn, die oben drüber wohnen. Wo es aber halt auch zu so einer Situation kommt, weil nicht zeitnah Rechnungen bezahlt werden, weil Geld echt klamm ist. Und es halt oft einfach immer laut ist, aber es auch immer diese herzlichen Momente gibt. Und ey, mich hat es teilweise so an meine eigene Kindheit und Jugend erinnert, mit 2 Brüdern zu dritt. Mutti manchmal alleinerziehend, aber oft dann halt irgendein Partner am Start so, und das halt auch immer total laut war und dass diese Frontenbildung gab. Alter, also ich habe mich da in so vielen Sachen irgendwie wiedergefunden. Und hatte da einfach so eine sehr emotionale Bindung dann zu dem Film.
Spannend.
Wir sehen hier noch.
Braucht man auch.
Ja. Weil so viel gibt der Story technisch halt dann irgendwie auch nicht her. Mir hat es natürlich gefallen, dass da geile Soul-Mucke von Spike Lee halt gepickt wurde, die manchmal eher random, manchmal passend dann eingespielt wurde. Ihn selber sieht man auch als klebstoffschnüffelnden Junkie aus dem Neighborhood, als Snuffy. Ansonsten gibt der Film, der gehe ich inhaltlich nicht wahnsinnig viel her. Man muss sich das da stimmt. Schon auf ein Familientreiben im Sommer in Crooklyn, aka Brooklyn, einlassen können. Wie ging es euch beim Gucken?
Ja, ich glaube, es braucht eine gewisse Anknüpfung daran, emotionaler Natur, die mir fehlte. Ich fand den schon sehr langatmig für das, was er da tut, und konnte auch mit manchen Situationen kann ich mich reindenken, aber ich fand auch einige Nebencharaktere irgendwie absolut merkwürdig und unnötig. Also Spike Lee, cringe pur für mich gewesen in der Form. Ich habe mich da mehr so durchgehangelt. Es ist auch nicht wahnsinnig viel hängen geblieben, ehrlicherweise. Mhm. Also das meiste, was hängen geblieben ist, ist mit dem Nachbarn passiert und ein paar Sachen von Familienabenden, aber so auch gerade als sie dann das Setting verlassen, da dachte ich so, oh, come on. Wo es dann nochmal außerhalb weitergeht. Das macht was für die Geschichte der Kleinen, aber für mein Seherlebnis hat es nicht unbedingt geholfen. Mhm.
Ja, da hat mich natürlich ein bisschen genervt, dass dann eben das Breitbild, also ich weiß nicht, was ihr für eine Version gesehen habt. Ich hatte mir die Blu-ray von Kino Lorbeer halt gekauft und da hast du dann ab dem Zeitpunkt halt Breitbild, was aber nicht anamorph angepasst wurde und dementsprechend das Bild halt nach oben gestreckt. So, das wirkt dann halt total scheiße.
Ja. War bei mir auch so.
Okay.
Bei mir auch.
Wie ging's dir, Lee?
Also der Film hat primär eine Wirkung erzielt, nämlich, dass ich Angst habe, dass ich vieles von den frühen Sachen, die ich von Spike Lee gesehen habe, irgendwie verklärt habe jetzt über die Zeit. So. Es hat also eher dazu geführt, dass ich so ein bisschen Bock bekommen habe, mir nochmal die alten Sachen anzugucken, weil ich mir sicher bin, dass Do the Right Thing ein besserer Film ist.
Ja,
auf jeden Fall.
Aber sage ich jetzt nur so aus der Erinnerung, weil das ist auf jeden Fall ähnlich lang her. Ja. Und mir ging es wie Dennis, der Film ist jetzt irgendwie wenige Wochen her, dass ich ihn gesehen habe und ich weiß quasi nichts mehr. Und deswegen liegt schon der Verdacht nahe, dass ich den schon mal gesehen habe und es mir jetzt halt einfach damals genauso ging. Aber ich hätte dann eben irgendwie Bock, mir nochmal halt so, ich glaube Jungle Fever habe ich sogar noch nie gesehen.
Ja,
aber
den kenn ich auch noch nicht.
Mo' Better Blues muss ich auf jeden Fall nochmal sehen. Genau. Und so. Also ja, habe eher Bock bekommen, mir da nochmal was anzugucken, weil der Film hier ist schon ziemlich ereignislos.
Ja.
Und ich finde auch Clockers besser. Deswegen, also
Clockers habe ich ja geliebt, aber auch schon lange nicht mehr gesehen.
Ja, geht mir ähnlich. Aber habe ich halt auch, ich glaube, vor allem durch den Soundtrack so ein bisschen idealisiert. Aber also wirklich so aus der Erinnerung würde ich sagen, Do the Right Thing ist der bessere Film und fühlt sich viel stilsicherer an als das hier, weil irgendwie ist das so, so schwammig in dem, was er erzählen will, weil es eher wie so ein Vibe ist, als jetzt wirklich eine Geschichte.
Ist es, auf jeden
Fall. Und das finde ich so schade, weil ich hätte stellenweise dann, mich hätte voll interessiert, was so mit dem Bedürfnis des Vaters angeht, dass das nicht korreliert mit dem Familienkonstrukt, was sie da fahren, weißt du, also auch sowas, so ein bisschen so das Ausleben seiner künstlerischen Ader angeht und solche Sachen und so.
Er schreibt, er.
Das tiest er nur an, so, und das ist wirklich da ich bild mir ein, da wäre der bessere Film gewesen, und so kriegt man das aber so ein bisschen aus der POV der Kinder erzählt.
Und das fand ich halt, mich hat's gecatcht.
Ja.
Aber ich verstehe es. Ich habe den Film das erste Mal gesehen, da war ich nicht in der Stimmung, und zwar halt eben dann dem Zeitpunkt unserer ursprünglich geplanten Aufnahme bedingt, und fand ihn beim ersten Mal gucken, also ich habe ihn gestern erst aufgefrischt, weil ich dachte, scheiße, Alter, ich habe viel vergessen. Mhm. Und gestern war ich anscheinend halt in der Stimmung und fand ihn halt cool.
Okay, nice.
Und da habe ich das aber erst für mich auch so wahrgenommen, ach krass, Alter, es erinnert mich halt so krass an viele Kindheitsszenen mit meinen Brüdern zusammen. Mhm.
Ja. Ja, also mir hätte da auch, glaube ich, vielleicht hat es was Autobiografisches, dass er deswegen den Kinderfokus gewählt hat, aber mir hätte es definitiv geholfen, wenn er den Elternfokus eingenommen hätte, weil ich glaube, da liegen die Perlen.
Habe ich auch
bei der Besetzung, Alter.
Ja. Ja, definitiv.
Ja, vor allem wie Alfred Woodard das spielt in Kombination mit Delroy Lindo, ist schon, du merkst so, da ist eine Spannung voll da, die halt vor den Kindern möglichst runtergekocht wird, ne? Und aber trotzdem merkt man, dass die sich lieben, aber es gibt viel Unausgesprochenes und irgendwie hätte ich Bock gehabt, das da mehr zu erfahren. Mhm. Und stattdessen, dann schlägt man sich damit sowas rum. Also ich weiß nicht, war leider auch nicht so angetan fand es alles in allem ein bisschen schade. Und für mich ist irgendwie, seit ich Warriors gesehen habe, ist David Patrick Kelly für mich halt auch immer der Typ. Ich warte darauf, dass er irgendwie sagt, come out and play.
Aber so was fun. Ist das Arschloch sozusagen bei The Warriors, wenn ihr gerade kein Bild vor Augen habt.
Ich hatte nicht mehr auf dem Schirm, dass Isaiah Washington hier mitspielt. So, der ist ja dann hinten raus, hat er schon auch eine gute Karriere gehabt, auch wenn es dann irgendwann rapide bergab ging. Verständlicherweise, berechtigterweise. Aber da hatte ich nicht auf dem Schirm, dass der hier schon am Start war.
Ja, soundtrack-technisch war, glaube ich, jetzt nicht das Riesending. Also jedenfalls mich nicht in meiner Jugend begleitet. Aber natürlich kannte ich irgendwann die Crooklyn Dodgers, die ja auch teilweise immer eine wechselnde Zusammensetzung hatten. Aber im Kern, also ziemliche Grüßen vom East Coast Rap vertreten waren. Buckshot, Chubb Rock, Jane Grey, Jeru the Damager, Master Ace, den ich damals schon auch echt geliebt habe mit Born to Roll. Ja, das hat mich begleitet ohne Ende.
Boah, Alter.
Memphis Bleak war da sogar Teil davon. Ja, das wusste ich nicht. Hatte ich mir auf dem Zettel gehabt. Mos Def, OC, Special Ed. Ja. Und hier hören wir nämlich eben Crooklyn. Und das war die Zusammensetzung Special Ed, Buckshot und Master Ace.
Auf Memphis Bleak kommen wir gleich nochmal. Kleiner Teaser.
Okay.
Okay, bin ich ja gespannt.
Ich auch.
Jo. Ja, finanztechnisch war es eine relative Nullnummer, hat geschätzt 14 Millionen Dollar gekostet und hat ziemlich genauso viel eingespielt. No.
Das ist unglaublich, oder? Dass dieser Film hier 14 Millionen gekostet hat. Da fragt man sich auch ein bisschen, wo sind die hin?
Ja. Stimmt.
In die Lizenzgebühren von Soul Train.
Ja, wahrscheinlich. Ja.
Und die New York Knicks-Spieler, die da auch gecheckt wurden.
Die Knicks, Alter, haben das erste Finalspiel gewonnen. Ja. Ich bin so, ich find's so krass, Mann. Was zur Hölle?
Manu gefällt das.
Ich finde das ja schon auch ein bisschen cool, auch wenn ich die Spurs sehr mag.
Ja. Punkte hau ich raus.
Hau raus.
7,1 bei IMDb, Letterboxd bei einer 3,9. Für mich hat es für eine 7,5 gereicht.
Okay, ich bin bei 6.
Ich auch.
Ey, such doch auch nach Anlässen. Also
na, Logan.
Klar. Stark.
So viele Samples haben wir ja nicht in Benutzung.
Ja.
Das stimmt. Das aber das dafür on Heavy Rotation.
Mix time, auf jeden Fall.
Jo. Ja, schön. Haben wir doch ein rundes Portfolio mit nichts, was komplett aus der Reihe gefallen ist, aber was mal ein kleiner Reality-Check zu verklärter Jugendsicht und heutiger sich dann nochmal geboten hat, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Deswegen fand ich sehr spannend, die Sichtung. Jo, und wir haben natürlich eine Top 3 am Start und eine, die manchen leichter fällt und manchen nicht, je nachdem, wie man drauf blickt. Und Dave hat im Vorgespräch schon gesagt, er hat sie vielleicht anders interpretiert. Denn wir haben uns überlegt, wir bringen mal unsere Top 3 Lieblings-MCs mit. Dave, wie hast du das denn interpretiert?
Erzähl doch mal jetzt. Ich habe es bewusst so interpretiert, dass ich es wortwörtlich genommen habe und ausschließlich Rapper mitgebracht habe, die einen MC in ihren Namen tragen.
Okay.
Und ja, komm, jetzt kommt's besser für dich, Lee, die eher untypisch sind. Ja, ich wollte hier einfach mal ein bisschen mehr Bandbreite mitbringen.
Okay. Hau ich denn heute ich die ganze Zeit gegen das Mikro, ey. Was ist los? Sorry,
ich bin nicht tatsächlich so, wenn du möglicherweise mal verprügeln möchtest.
Nee, alles gut.
Ich habe so gelesen, dass ich tatsächlich meine Liebsten genommen habe, die nicht zwingend sich mit denen, die ich als am besten beurteile, decken müssen. Sondern einfach, die ich am liebsten höre.
Mhm. So. Da kommt jetzt Memphis fucking Bleak, Alter, im Ernst?
Nein, okay. Keine Sorge.
Ich hab mich jetzt auch gewundert, Alter.
Wobei, es gibt schon so ein paar Strophen von Memphis Bleak, die ich echt übelst feier, Alter. Ich habe auch neulich erst wieder das Dynasty-Album mal gehört, Alter. Das ist schon ein fettes Album.
Mag ich auch.
Und da gibt es so einen Track, Alter, wie Memphis Bleak da einsteigt. Das ist so bescheuert. Who the Brock? What? Und ich dachte mir so, was erzählst du da, Alter, für den Rotz? Aber ja, irgendwie mochte ich den. Ich habe den mal tatsächlich in Brooklyn auf der Straße gesehen, weil ich am Tag, als der sein Album rausgebracht hat, in Brooklyn war auf der Fulton Street und dann haben die da halt so ein, hat der da halt Autogramme gegeben und so bei so einem Plattenladen.
Ja, cool.
Das Geilste, wenn man heute drauf guckt am Dynasty-Album, ist der Song Guilty Until Proven Innocent mit R. Kelly. Das tut so weh, ey.
Yep.
Ja.
So, wie fangen wir an? Wie machen wir das?
Gut. Von 3 zu 1. Komm, ich starte einfach mal rein.
Mhm.
Ich fange mal mit meinem Platz 3 an und bringe gleich mal die Verknüpfung zu Memphis Bleek, denn auf dem dritten Platz ist bei mir jemand, der ist der Cousin von Memphis Bleek und Michael K. Williams. Und dieser Herr hört auf den schönen Namen Sean Price oder ehemals Ruck.
Bekannt okay, von Helter-Skelter, Bootcamp Click
oder persönlich.
Morg Truck, Alter, das hat mich eine Zeit lang bei meinem Fitnesstraining begleitet, Mann, Alter.
Champy, Monkey Bars, Alter. Ja, das ist schon...
Mhm. Cool.
Also Onion Head ist der meistgehörte Song von mir aller Zeiten. Der ist, ich mache ja seit 20 oder 25 Jahren bei Last.fm, track ich meine ganze Mucke mit und Onion Head ist halt auch auf Platz 1.
Der ist doch den gar kann nicht ich alt ganzen genug Tag dafür, Alter. Wie zur Hölle schaffst du das?
Weiß ich nicht.
Das ist ja
ich höre den einfach sehr, sehr oft. Ich glaube, der dürfte auf die 1000 Plays zugehen. Ich feier das einfach, der Song ist so geil.
Yeah, ich hab den auch auf Heavy Rotation, auf jeden Fall. Onion hat es dann.
Boombayé und so ist auch geil. Das Album ist wirklich, wirklich cool. Ja. Als Feature-Gast talkt er auch immer. Also den höre ich wirklich sehr, sehr gerne. So.
Ich mochte den schon zu Helter Skelter-Zeiten und auch in der Bootcamp-Click war der für mich immer ein Highlight, auf jeden Fall.
Ja.
Das ist mein Platz 3.
Duckdown Records hat mich schon ein paar Jahre begleitet, Alter.
Also das Schöne ist, ich habe ja total vergessen, dass wir eine Top 3 machen, ne? Weil damals.
Du kannst Freestyle machen.
Ja, eben, Perfekt. Ich freestyle jetzt passend zum Thema.
Perfekt, Alter.
Weil ihr habt mich damals mal kurz in eine tiefe Sinnkrise gestürzt, als sie mit dem Ding per SMS ankamt, Alter. Da war ich wirklich so, wollen die mich verarschen, Alter.
Nee, wir haben dir eine Nachricht über einen Pieper geschickt. Erinnerst du dich?
Genau, noch? Mein Pager plötzlich losgebimmelt, ey. Ich musste zunächst
bring
eine Telefonzelle.
Crack mit und eine Top 3.
Geil, Alter. Hast du noch Ort? Ja, nee, also es war wirklich, ich war echt kurz so, ey, also ich war auf jeden Fall eine Stunde fett am Nachdenken. Und das, wie
die haben ja auch kurz gequatscht. Also, ja, das ist schon, puh, Alter,
also
kann man Stunden
Lieblings-
verbringen.
MCs, ja, eben, wie gehst du das an? Also musst du erstmal wirklich so definieren, was ist jetzt der Liebling, einfach den ich am meisten höre oder den ich am besten finde.
Genau, der
oder
am schönsten aussieht.
Genau, den schönsten Rapper einfach. So, auf Platz 1 Echo Fresh. Sorry dafür. Nein, aber unterm Strich würde ich mich jetzt schon für einfach die besten Rapper entscheiden.
Ja, mach doch, Alter. Perfekt.
Oder?
Ja, klar.
Nee, hau ist raus, auch doof. Ne? Nee, pass auf, ich mach's wie Dennis und sag, die, wo ich vielleicht weiß, es gibt technisch bessere Leute, aber ich höre sie einfach am liebsten und kombiniere das so ein bisschen. Deswegen Platz 3, Method Man.
Cool.
Sehr gut.
Ich hab's ja, wie schön gesagt, billig gemacht.
Passt zur Mütze.
Ja, genau, stimmt. Ja, das war bestimmt subtil hier schon eingepflanzt.
Absolut geplant.
Wissen wir eigentlich, ob Sean Price sein bürgerlicher Name ist? Oder ist das nur das nächste AKA?
Keine Ahnung.
Weil sonst hätte ich jetzt natürlich, ich glaube, Clifford Smith heißt Method Man, ne?
Ja, Clifford T. Smith war es, glaube ich, ne, mit dem T.
Genau.
Wobei ich das T vergessen hatte.
The Cliff.
Ja. Es ist tatsächlich sein bürgerlicher Name.
Okay.
Naja.
Na, siehst du?
Ja.
Das ist voll den Obi Trice gemacht hier. Er
hätte keine Probleme mit der Steuererklärung.
Ja, Real Name, no gimmicks. Okay. So, Dave, hau raus.
Ja, ich auch ein bisschen representen, ja, so ein bisschen Hip-Hop-Historie. Und ich bringe den Namen mit, den kennen wahrscheinlich die meisten nicht. Obwohl,
ach, Alter, jetzt kommst du mit so MC Bierpong oder so einem Shit.
MC Shady. Bei dir wird es wahrscheinlich klingeln.
Nee, wer?
MC Shy D.
Shy D?
Genau, geboren in the Bronx.
Scheide?
Also er ist scheu.
Really?
Ja.
Wie?
S-H-Y und dann Leerzeichen D. So schreibt er sich.
Kenn ich nicht.
Kennst du nicht?
Ich kenn Shaheem, aber nicht Shy D.
Shaheem, ja, als Wu-Tang-Fanatiker kennen wir natürlich Shaheem. Aber Shy D ist gebürtig aus der Bronx, aber aufgewachsen in Atlanta. Und vor allem deshalb bekannt geworden, weil er seine ersten beiden Alben 87 und 88 bei Luke Skywalker auf dem Label rausgebracht hatte. Er selber Cousin von Afrika Bambaataa.
Was? Alter, Luke Skywalker. Ich war gerade wo ganz anders. Was zur Hölle?
Na, Skywalker Records hier, du weißt schon, Two Life Crew.
Okay.
Also, ne, Miami Base etc. Ja, ja, okay. So die Richtung ist jetzt es. Eine MC Shady war dann eben auch, kann man schon auch als Urgestein dann im Miami Base bezeichnen.
Okay.
Und Miami Base feiere ich und deswegen bringe ich hier MC Shady mit, der auch mit DJ Smurf, kennst du DJ Smurf?
Ja, ja, DJ Smurf,
okay, top. Die haben auch zusammen ein Album rausgebracht,
okay.
Und in der Dimitri hatte sich mehrere Jahre bewegt.
Guck mal, sogar, ja, sogar musikalisch haut Dave in die Kerbe und bringt dir so das Pendant zum philippinischen B-Film.
Ganz genau, Alter. Ne? Ja, es ja muss. Wir wollen hier auch mal Sprachrohr für andere
Facetten sein. Ja, ja, ist gut, ja? Aber ich, also Lieblings-MC im Ernst so?
Naja, MC interpretiert auf,
ja,
MC steht auch im Namen, weil sonst hätte ich mich, ich hatte auch keine Zeit, mich da zu Tode zu rackern.
Also den Fall, ja, aber den hättest du jetzt lieber als MC8 oder was?
In meiner Ursprungsliste hatte ich natürlich sowas wie MC8, die dann halt ein bisschen bekannter sind.
Ja.
Und einen bekannteren MC irgendwas, den habe ich jetzt
taucht
hier
noch
auf.
Taucht noch auf. Ich bin gespannt. Ja, ja. Okay.
MC René.
Ob ich dann jemanden kenne. Genau, nee, MC René.
Das eine E kannst du streichen, dann sind wir schon bei dem. Ach, die hat auch vorhin Ferris schon den Namen erwähnt.
Na gut. Immerhin.
Immerhin, du Arsch, Alter.
Nee,
du kennst ja nicht
so
mehr
lustig.
MC Shady, Alter.
Ja, deswegen. Das darf doch nicht wahr sein, weil also ich habe immer zu Gast gesagt, ich glaube, das Einzige, wo ich mich ein bisschen auskennen, ist Hip-Hop. Und jetzt kommst du mit Rappern, von denen ich noch nie was gehört habe.
Ich bin mal gespannt auf Platz 1, Alter.
Mhm. Ich finde auch tatsächlich so, Miami Bass ist irgendwie so wirklich der Filipino-Action-Film des Hip-Hop.
Eben, ja.
Das muss man wirklich, wirklich mögen.
Ja.
Oh, da gibt es so gute Sachen.
Vor allem, also das musst du so mögen, dass du da überhaupt in der Lage bist, mehr als einen Track hintereinander von der Musik zu hören. So.
Ja,
ich finde das ist auch, richtig, ne, wenn das so irgendwo gespielt wird, so, da denkst du so, ah ja, okay, kurz, ganz cool, aber dann geht auch schnell wieder ein Wechsel. So.
Oh, da gibt es so gute Sachen, Mann.
Dave, jetzt schon voll am Schwärmen, so, ey, oh, Baby,
wir müssen Feier machen, ich muss gleich meine Playlist anhauen.
Ja. Oh, fuck me, okay.
Oh, yeah.
So, Platz 2 jetzt, oder was?
Gut. Platz 2, ja, Platz 2 ist bei mir, bürgerlichen Name ist Jason Hunter.
Klingel. Pornodarsteller oder was?
Na, ne. New Yorker Rapper. Ja. Kennt Method Man ganz gut.
Jason Hunter. Rapman dann, ja, oder was?
Nee. Inspector Deck. Ja, Rebel Lioness.
Fuck, ich wollte sagen.
Ach,
Alter, ja, Mann.
Fuck, Alter. Jason
Rapman Hunter ist Reggie Noble. Alter.
Ja, stimmt.
Genau, ja. Und Inspector Deck.
Da dachte
Deck
ich ja jahrelang,
das
war auch so ein Pseudonym-Künstlername, Reggie.
Ja, aber ist schon auch ein geiler Name, ist auf jeden.
Ja, irgendwie schon. Ja, also für mich ist es, ich liebe ihn so oft, es zu hören, und er hat für mich die einprägsamsten Zeilen rausgehauen, die der Clan jemals irgendwo hatte. Naja. Deswegen, Method Man war in einer sehr, sehr nahen Auswahl, aber ich muss ihn nennen, selbst auf Feature-Tracks, weiß ich nicht, wenn er bei Pete Rock am Start,
Alter,
war oder so.
Oh, ja, das ist so krass.
Your Highness, live from the Bricks 1-6, fertig. Reicht. Kannst Mike wegwerfen, kannst gehen. Kannst den Rest des Songs kannst skippen. Scheiß drauf. Das reicht.
Ja, hang themselves with their own gold chains und so. Alter, der Typ haut Sachen raus. Voll.
Ja, deswegen. Ja. Der musste rein. Ich höre den so gerne. Es ist, muss dazu.
Ja, ja, ich fand auch den Gangster-Track total geil, wo er da Feature war.
Above the Clouds, ja.
Ja, man, genau. Ja. Above the Clouds, ja.
Habt ihr das mitbekommen, dass es jetzt
like
ein Collabo-Album von...
Guitars.
Habt ihr das mitbekommen, dass es jetzt ein Collabo-Album von Corrupt, Master Ace und Master Killer gibt?
Wo haben wir das gebraucht?
Die geistesgestörtesten Gäste aller Zeiten drauf sind irgendwie.
Okay. Also
da bin ich mal gespannt. Gebraucht weiß ich nicht, aber vom Projekt her finde ich es absurd.
Ja, klingt interessant.
Spannend.
Okay.
Ich hätte aber, wenn ich Master Ace und Master Killer gewesen wäre, hätte ich mir vielleicht noch einen dritten Master gesucht. So aus Zwangsstörungsgründen.
Ja,
Master P.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Das wäre doch die nächste Top 3, Alter. Unsere Lieblingsmasters.
Geil. Ja. Ja. Dann müsste ich Master Blaster nehmen. Da war ich mal auf dem Konzert. Das ist
fuck
fragwürdig.
Okay. Okay, also folgerichtig, bin ich jetzt dran? Ja.
Sie.
Folgerichtig müsste halt Jay-Z auf der 2 sein, ne? Also weil einfach, es gibt wenig krassere Rapper als den und ich höre den auch wirklich sehr gerne. Ich finde einfach Stimmen und alles so, Jay-Z ist schon ein krasses Gesamtpaket, aber ich bringe jetzt auch mal so ein bisschen edgy Pick, wobei so edgy ist der nicht für Leute, die Hip-Hop hören. Ich sag Mr. Cheeks, weil der mich schon auch...
Von Lost Boys.
Ja, genau. Lead-Rapper von Lost Boys und der hat mich halt schon auch jahrelang auf einem Level begleitet wie wenig andere, weil also ich glaube, wenn es um Renee geht, da komme ich auf sehr viel mehr als 1000 Abspielungen. Mhm. Wie hast du das vorhin genannt?
Plays.
Okay, ja.
Finde ich voll gut, dass du dann eher die deutschen Begriffe jetzt gerade willst.
Nee, ich habe mich gerade versucht dran zu erinnern, was er gesagt hat, aber Plays, da bin ich nicht gelandet.
Wort, was Last.fm dafür benutzt, wollte ich nicht nehmen, weil Scrobbles klingt richtig dämlich.
Scrobbles, okay, aber Scrobble bedeutet ja nur, dass er sich da die Daten gezogen hat, ne?
Ja, genau. Ja. Also dieser Übermittler heißt irgendwie Scrobbler, Last.fm Scrobbler und dann heißen die halt so, es ist dann richtig bescheuert.
Nee, aber weil Renee habe ich halt früher täglich gehört. Mhm. Also jahrelang. Ja, so. Und generell das
Lost Boys
Legal
fand ich
Drug Money Album, Alter, Paket, das geil. Ist so krass, Mann. Mhm. Ey, Freaky Tar, Alter, es gibt wenig bessere Adlib-Jungs als den, ey. Fand ich auch sehr tragisch, als der gestorben ist. Übrigens, Fun Fact, ich war, als Aaliyah, Big L und Freaky Tar gestorben sind, war ich jedes Mal in New York.
Ach. Sehr verrückt.
Fahr bitte nie wieder nach
New York. Ja, ohne Witz. Ich war da nämlich auch an einem gewissen Punkt, dachte ich so, was geht denn ab, Alter? Ich gehe nie wieder nach New York. Ja, unheimlich. Aber Mr. Cheeks, weil schon auch einfach nicht nur ein super eigener Flow, ich finde halt auch die Stimme ist wahnsinnig prägnant und ist halt einer der Rapper, der einen wahnsinnig hohen Wiedererkennungswert hat.
Ja.
Auch wenn er eben wahrscheinlich nicht der vielseitigste und beste und sonst was ist, technisch, einfach Stimme und Flow sind schon richtig krass.
Hat auch seit Jahren einen Solo-Song bei mir in der Playlist, den ich immer noch gerne höre. Ist wahrscheinlich auch der bekannteste Solo-Song mit Lights, Camera, Action, aber den höre ich immer noch gerne. Irgendwie.
Ja, nachdem das Lost Boys-Ding dann irgendwie durch war, so, ich glaube, Speak Nice ist ja auch irgendwie hat lebenslang bekommen oder so, ne? Also, das ist, glaube ich, im Knast. Und Free Guitar tot und Pretty Lou, weiß nicht was, ob es den noch gibt. Also, ja, irgendwie, nachdem dann Lost Boys durch war, habe ich mich mit seinen Solo-Sachen so ein bisschen schwer getan. Hm. Aber geht schon.
Ja. Ja. Der Song war damals auf so einer Juice-CD drauf. Mhm. Und irgendwie habe ich die dann immer von Anfang bis Ende durchgehört und dachte so, hey, das finde ich ganz cool.
Ja.
Und dann ist es sehr geblieben.
Der war doch auch dann von irgendeinem Lil' Kim-Song auf dem Remix, ne? Also eben, das der hat dann plötzlich so Collabos gemacht, wo ich dachte, was geht denn jetzt ab? Also, weil das halt früher immer so ganz klar so New York Hip-Hop war und irgendwie so sehr typisch. Naja, egal, aber Mr. Cheeks, cooler Rapper. So, Dave.
Ja, ihr habt ja eigentlich schon, ihr wisst ja schon, aber alle, die es jetzt noch nicht erahnen konnten. Ich habe einen Rapper von NWA, der hat seine Karriere gestartet, mitgebracht, MC Ren. Die hat mich echt auch früh begleitet. Also war halt wirklich, ich war ja damals im Judo-Verein, ja. Fünfte, sechste Klasse, Grundschule, Judo, nach der Schule einmal die Woche zum Judo-Verein. Bei einer Anekdote, die ich ja mal, glaube ich, bei den Bastern oder irgendwo gebracht hatte, weil wir Jungs, drei Jungs dann mitbekommen haben, oh, die Simpsons kommen aus den USA, ist ein Riesenhit und wird auf dem ZDF ausgestrahlt. Freitag, Nachmittag, 17 Uhr noch was oder so war das, glaube ich.
Die Simpsons kamen auf dem ZDF?
Und wir, krass. Alter, war ziemlich knapp, Ende Training Judo, war am U-Bahnhof Möckernbrücke und wir haben in der Nähe vom U-Bahnhof Cottbuster Tor gewohnt. Waren drei U-Bahn-Stationen.
Ah, okay,
und wir halt echt, Alter, so unglaublich schnell umgezogen, zur U-Bahn gerannt, um halt pünktlich immer dann freitags die Simpsons zu gucken, Alter. Also, da was man im Vorspann sieht, wie da alle immer zum Fernseher rennen, war wirklich real life bei unserer Jungs, Alter.
Ihr wart alle Bart. Okay.
Und da haben wir halt auch ein paar Judo-Fahrten gemacht. Und da waren halt ein paar Ältere dabei und auf einer dieser Judo-Fahrten war ich im Auto von ein paar Älteren und die haben halt Public Enemy gehört und ich dachte mir, what the fuck, was ist das für Mucke, Alter? Gut, dann war es erstmal der kommerziellere Einstieg mit Vanilla Ice, so, die glaube ich alle hier in Europa mitgenommen haben. So. Aber dann kam halt relativ schnell, gut, bei uns war ja alles immer ein paar Jahre verzögert, auch Men's Society, ja, kenne ich kaum jemanden, der den relativ zeitnah zum Release gesehen hat.
Nee, das war dann, ne, war dann Jahre
ein,
gedauert,
zwei, drei Jahre manchmal später.
Klar.
Und hier auch mit NLBA und auch die MC Ren-Geschichten, beziehungsweise die Solo-Geschichten. Ja, natürlich kennt man dann eher die Geschichten, Ice Cube, seine Karriere, dann auch mit Lynch Mob, dann ne, gegen Dr. Dre und gegen Eazy-E und ja, dann waren sich alle nicht mehr grün. Mhm. Und MC Ren war mir da halt immer irgendwie am sympathischsten, weil der da eher weniger in diesen internen Konflikten war. Und
der hat sich ja rausgehalten. Ja.
Schon immer auch echt seine Stimme sehr gerne gehört hatte. Und ey, an dieser Stelle einfach auch Küsschen an unseren Liebling Guess, weil der hat ja jetzt vor kurzem den Großteil seiner CD-Sammlung aufgelöst und ich konnte mir da netterweise ein paar Scheiben abgreifen. Und jetzt eben auch mal wieder Kiss My Black Ass, ja, die EP von, das war das Erstlingswerk dann, Solo-Ding. 92 kamen die raus und habe ich damals schon sehr krass gefeiert, ne, mit diesen 1, 2, 3 Jahren Verzug. Hab mir dann, also Shock of the Hour war ein Mega-Album, fand ich auch, und hab mir dann halt von meinem Taschengeld The Villain in Black gekauft und das dann auch 96 rauf und runter gehört. Fand ich ein geiles Album. Ja, deswegen auf meiner Top 2 auch noch aus nostalgischen Gründen MC Ren.
Krass, Alter. Ich könnte dir nicht eine Zeile von MC Ren nennen. Das ist auch so.
Ich höchstens von Hello mit Ice Cube. Ja, seine Feature-Zeilen da.
Gut, das ist nicht ein Song, den ich jetzt irgendwie an den Start.
Das ist doch ein guter Song.
Fandst du?
Ja.
Ja, abgefahrener Pick, okay.
Ja, er wartet auch auf meine Top 1.
So, wer ist dran?
Dennis.
Ich müsste
Dennis,
dran sein, ja.
Auf dran.
Jetzt kommt die Top 1, oder was?
Ja, auf A1 wird's jetzt, geh ich ganz woanders hin, denn auf mein Lieblings-MC, den ich am meisten höre, weil er zu 100% meinen Humor trifft und weil ich den Dialekt absolut feier, Nico KZ, direkt aus dem Neandertal. KZ ist sowieso meine Lieblings-Rap-Kombo, meist gehört aller Zeiten. Deswegen, und Nico einfach Bombe, technisch völlig egal alles, aber ich kann mich einfach totlachen über die Scheiße, die der jetzt mal raushaut.
Finde ich cool, weil ich ja seit ein paar Jahren sehr Nord-Nord-Musik feier und die ja auch ein paar Collabo-Tracks zusammen gemacht haben und da ja auch einen ähnlichen Humor. Die haben ja sogar ein Album zusammen gemacht, KIZ und Nord-Nord-Musik. Ich muss gleich nachschlagen, wie das heißt. Es ist halt original dieses, das war hier 50 Jahre Hip-Hop-Feier, haben die eben auch sich als B-Boys verkleidet und so ein Hip-Hop-Album gemacht, obwohl die ja teilweise eher Rap machen, also zumindest Nord-Nord-Musik. Das fand ich schon ziemlich lustig. Die haben sich auch komplett anders genannt.
VSK oder wie das hieß, ne?
Ja,
Verbale
genau.
Style-Kollektiv.
Genau. Verbale,
Verbale Style-Kollektiv.
Genau, ja. Stimmt.
Ja, da haben die mal so versucht, so wie diesen 90s Fanta 4 cleanen Hip-Hop-Blödsinn da zu machen, was... Ja, war ganz witzig, auf jeden Fall. Aber mir gefällt natürlich eher das Böse und wo es dann in den schwarzen Humor und viele Schimpfwörter geht, da bin ich auf jeden Fall am Start. Cool. Und gerade die Tracks, wo Nico dann das Berlinern rausholen kann und den absoluten Vollproll gibt, bin ich unfassbar geil.
Cool, cool.
ich weiß genau, was er meint, ey. So, was sagt er? Ich brech dir deine Curry-Pika?
Ja. Ja, es ist einfach, ich fahre vor die Disco in mähen Kranwagen.
Ja, Mann, der durch die Tür.
Ich bin nicht schwarz, ich bin weiß, ich bin Tarnfarben.
Ich bin Tarnfarben, ja, Mann.
Es ist alles so bekloppt und ja, ich lieb's.
Finde ich schon auch sehr lustig.
Ich kann ja empfehlen, Ruf die Bullen, das Drama Kuba von Nord-Nord Musik featuring KIZ. Lustiges Video, lustiger Song. Also wenn du den noch nicht kennst, Dennis, zieh durch.
Doch, kenn ich. Ich habe mir irgendwann mal angefangen, eigene Bootleg-Mixtapes mit KIZ-Feature-Songs zusammenzustellen. Hier Tanz bei Sido und all den ganzen Quatsch. So musste alles ran.
Cool.
Aber selbst die schlimmen Sachen hier mit Kollega und so, das musste leider mit drauf. Naja.
Jetzt haben wir wahrscheinlich wieder einen Sprung. Inhaltlich, wenn Lee am Start ist.
Ja, ich werde keinen von KIZ nennen. Das war absehbar.
Ja.
Nein, also. Ich könnte jetzt wieder was Exotisches raussuchen, aber ey, ganz ehrlich, also wenn es um Lieblings-MC geht und für mich irgendwie halt unantastbar bester aller Zeiten, kann es nur einen geben und das ist Biggie.
Mhm.
Biggie Smalls, Alter, gibt keinen besseren in meinen Augen.
Mhm.
Der könnte mir wahrscheinlich ein Telefonbuch vorlesen und es wäre ein krasser Track.
Den wird er auch vom Flow her super interessant rüberbringen, ja, das Telefonbuch. Da kannst du aber sicher sein.
Ja,
Mann.
Ja, ich spring nach Memphis, Alter. Das ist eine Gegend, die mich musikalisch immer noch so krass begleitet. Ja, die muss lachen.
Ja, nee, weil ich jetzt halt, ich mir vorstelle, so Project Pat gegen Biggie Smalls im Rap-Battle, Alter, und wird's einfach...
Ey, ganz klar für mich Project Pat, Alter. Du weißt gar nicht, wie oft mich mir Project Pat... Und ich, die Scheiße ist ja auf Spotify, aber auch auf anderen Apps wird dir immer angezeigt, dieser Künstler ist auf Tournee, ich übersetze jetzt mal. Ja, und ich freue mich jedes Mal und klicke natürlich an und natürlich sind die nur in den USA unterwegs. Ja. Ja, bewegen ja nie ihren Arsch mal hier nach Europa. Ja. Zahlt ja auch keiner, kommt ja auch keiner wahrscheinlich hier außer Dave zum Konzert, Alter.
Ah, Project Pat würde ich mir auch angucken.
Ja, geil, Alter. Ey, ja,
die würde ich mir auch angucken.
Ja, okay, siehst du, Osnabrück auch zur Hälfte am Start. Lieber Veranstalter, wenn ihr das hier hört, bringt Project Pat nach
unbedingt
Berlin, Alter.
Ja. Ihr verkauft auf drei Karten.
Und wir können auch ein paar verlosen, wenn ihr wollt.
Hörst du, ich bringe ja, genau, bring auf jeden Fall 50 Leute mit aus meinem Umfeld. Minimum.
Die ganze aber, Crew.
Aber ich glaube, zu diesem MC würden wahrscheinlich nicht so viele kommen, weil die kaum jemand kennt den Namen. MC Mac. Kennt ihr MC Mac?
Nee, fühlt sich auch irgendwie doppelt gemoppelt
das
an.
Sie, sehr schön.
Es ist schon okay. Es ist schon okay.
Der war ganz gut, ey. Komm,
ja, voll. Voll, auf jeden Fall.
Ah, herrlich.
Vor allem, weil
aber das ist ja auch, Mac ist ja nun wirklich auch ein sehr inflationär verwendeter Begriff. Deswegen, natürlich. Das trifft leider auf echt viele Leute zu. Also, ich meine, Crack Mac ist es nicht.
Nee, MC Mac.
Aus Memphis.
Aus Memphis, genau. Weil Dennis ja ein paar Mal den bürgerlichen Namen mitgebracht hat. Der hier, Donnell Barton Jr.
Hilft nicht.
Nee, hilft nicht. Hat
brauche
mit,
mehr Details.
Du brauchst mehr Details. Hat mit Scanman, wird euch auch nichts sagen, und Lil Corp, auch das ein Rapper, den ich sehr feier, hat Killer Clan Case, KKK, geformt, Alter.
Oh, du bist der geilste, Dave, Alter.
Warte.
Großartig.
Und mit Scanman zusammen hatte, also Killer Clan Case wurde dann irgendwann The Case. Und die haben auch ein Album zum Beispiel bei Prophet Entertainment, ja, also Vorläufer-Record-Label von Hypnotize Minds sozusagen, also 36
okay.
Mafia-Umfeld, nice. Mhm. Da ist der nämlich angesiedelt. Und die haben ein Album rausgebracht, Kamikaze, Time's Up, und das feiere ich total. Da sind sehr geile Songs drauf. Move Motherfucker ist eins davon, Time's Up mit der Hypnotize Camp Posse, das empfehle ich auch sehr. Und ihr müsst halt alleine, ich kann nur verweisen auf unsere Pen & Pixel Folge, hört ihr Dennis und mich immer mal wieder von absolut einzigartigen Albumcovern schwärmen. Mhm. Ja, das hat man nicht genannt, wäre jetzt auch nicht in meiner Top 10, aber ist irgendwie auch wieder schön repräsentativ. The Case und mit MC Mac, die hat natürlich haufenweise Solo-Alben auch rausgebracht, so typischer Memphis-Style. Ja, ich feiere den Typen.
Also, MC Mac, you heard it first, ey, das ist auf jeden Fall wahrscheinlich... Bestimmt sogar. Die erste Top-MC-Liste, in der der Typ auftaucht, Alter.
Ja, Dave ist immer für eine Überraschung gut. Ihr habt das schwarz auf weiß in euren Ohren.
Oh mein Gott, Alter. MC Mac. Lieblings-MC. Läuft.
Ja.
Okay, großartig. Cool. Ja, haben wir noch eine schöne Mischung, Alter, mit Nico von KZ, MC Mac und
Biggie.
Christopher Wallace. Ja. Ja, krasse Mischung.
Sind auf jeden Fall Größen vertreten.
Mhm.
Und keine Doppelung.
Die Bandbreite ist da auf jeden Fall.
Das stimmt, ja. Überraschend.
Ja. Er hat natürlich auch Dutzende in Betracht gezogen. Also da hätten auch noch echt ganz, ganz viele andere reingekonnt, deswegen.
Ja, da, schön, können wir, da können wir nicht nur eine separate Podcast-Episode zu machen, da können wir einen separaten Podcast zu machen.
Absolut. Ja. Ich war ja auch zuerst, ich habe bei mir abgecheckt, welche Lieder hast du in deiner Playlist von Rappern, die mit MC irgendwas im Namen haben. Ja. Natürlich bin ich auch ein MC Shan gestoßen. Die hätte ich natürlich hier auch umso besser, wenn es um Hip-Hop-Historie geht, bringen können. Ja, natürlich auch ein MC Breed, Bay Area, den ich auch natürlich feiere. So. Aber ja, ich wollte für eine Wahl schon gut sein.
Hat geklappt.
Mischung war gut.
Es hat definitiv funktioniert. Geil. Ja, guck mal, da haben wir zeitlich auch noch eine Punktlandung für dich hingelegt.
Hammer.
Also,
stimmt, Dave muss los.
Knaller.
Hat ein Kinodate, habe
ich
gehört.
Ja. Habt ihr alle gehört?
Ja. Stimmt, habt ihr alle gehört? Und ihr habt sogar schon gehört, wie er das Kino fand, wenn das hier rauskommt. Also
ja,
back from the future. So. Gut, dann würde ich sagen, bedanken wir uns bei Lee für den Einsatz.
Ja, Mann, und herzlichen Dank, absolut.
Alles gerne. Mitgucken. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja,
geile Top 3. schön mal wieder was gesichtet zu haben.
Ja, Mann.
Jo.
Ja, danke.
Schreibt
für
mal
die
eure skurrilsten Lieblings-MCs, ob ihr auch so komische Leute kennt wie Dave, in die Kommentare. Und,
komisch?
Jo.
Ah, das Wort habe ich überhört.
Nächste Folge ist unser Geburtstag, da komme ich sternhagelvoll.
Ach ja, das wollten wir auch mal machen, Alter. Ich trinke ja so wenig
Stimmt,
Alkohol,
das wollten wir auch mal machen.
Dass ich dann schon innerhalb der ersten 10 Minuten wahrscheinlich hackerdicht wäre und die ganze Episode nur rummeln würde.
Ja, macht es nicht so wie wir. Macht da nicht so ein Trinkspiel draus, wo man sich irgendwie blöd vorbereiten kann, weil dann endet das so wie bei Guess.
Nee, ich trinke auch keine kurzen, deswegen würde ich mich währenddessen konstant wie bei der Rausch auf 1 Promille hochziehen.
Auch eine Methode, ja. Schön.
Aber das wäre... Es war halt auch, das Konzept war auch, Alkohol in Film, also Leaving Las Vegas, Der Rausch und solche Filme zu besprechen und sich dabei einfach einen reinzustellen, was ja richtig den Geist der Filme trifft.
Das klingt gut.
Alkohol ist richtig problematisch. Top 3 wäre dann unsere geilsten Abstürze.
Oh fuck.
Okay, die Folge ist programmiert.
Ja, passt. Da könnte ich auch ein bisschen was beisteuern.
Alter,
da können wir wahrscheinlich alle was beisteuern.
Top 10 draus machen am besten.
Da müssen wir aber diese Top... Vor allem, die müsst ihr idealerweise mit Bildmaterial unterstützen. Weil mal ehrlich, es gibt wahrscheinlich von den meisten Abstürzen schon auch gutes Fotomaterial, vielleicht sogar Filmmaterial.
Kann passieren, ja.
Ja.
Ich war eher oft auf der Arschlochseite. Ich war immer schon auch Hacke. Aber es gab immer Leute, die noch besoffener waren. Und dann habe ich
noch
Zeit bei meinen Türme. Die sind dann eingepennt.
Ja.
Und ich habe dann immer Türme. Ich habe mit allen Sachen, die im Umfeld irgendwie rumlagen, Bauklötze, keine
Ach
Ahnung,
so,
irgendwas,
ja,
Streichholzpackungen, ja, Türme auf den Kopf gebaut. Und immer, wenn die dann bei der ersten Bewegung wach geworden sind, ist natürlich, war der Wacheffekt natürlich
Ach
umso
so. Nee, wir haben, also ich habe ja eine Zeit lang in so einem Verbindungshaus gewohnt in Stuttgart und mit 9 Männern war dann da schon, also besoffene dekorieren, haben wir auf jeden Fall einiges beigesteuert. Ich weiß nicht, kennst du die Webseite noch?
Nee.
Besoffenerdekorieren.de?
Nee, leider nicht.
Ja, das war lustig.
Geil.
Aber wir haben dann halt auch, also ne, klar, malst du dann halt einfach irgendwie einen Schwanz auf die Stirn oder
Standard.
Staubsauger in die Hose und sonst was. Und den einen haben wir mal komplett in Zewa eingewickelt. Alter, der hat es nicht mitbekommen. Das ist so geil. Der war einfach so mumifiziert, ey. Und dann noch mit so Scheiß besprüht und so. Also wir haben wirklich hässliche Sachen gemacht. Deswegen, also wenn Leute so komatös unterwegs waren, dann mussten die noch mehr leiden.
Okay, Dennis, nehmen wir als Hausaufgabe mit. Ein Thema, wieder ein Special-Thema finden, wo wir genau diese Top 3 Minimum einbinden können und die wieder ans Mic
holen. Ja, sehr schön. Ja, ich habe ja schon gesagt, ich bin auf jeden Fall dabei, wenn ihr über eure, die Filme, die Wu-Tang gesampelt
hat. Oh ja, unbedingt.
Wenn ihr das macht, so bin ich auf jeden Fall am Start. Sehr, sehr gerne.
Da haben wir dich nach wie vor in Planung.
Aber ihr habt ja mit euren wilden Themen auch immer die Möglichkeit, da Gott und die Welt einzuladen. Ne? Das ist ja schon auch sehr cool.
Ja.
Ja, das stimmt. Und es haben sich auch tatsächlich mal schon welche angeboten oder die Lust haben, was zu machen. Jetzt auf die Skate-Folge hat zum Beispiel Robsi geschrieben, dass er Bock hätte, wenn wir nochmal einen zweiten Teil machen, da mal seinen Senf zu geben, weil er ja auch Skater ist. Das heißt, da haben wir dann auch mal jemanden, der Insights hat und der sich jetzt auch gerade auch ein paar Skate-Tapes reinzieht. Also.
Ah ja, geil.
Ja.
Okay, cool.
Schöne Sache.
Ja, früher war ich da auch Teil von, ne? Geil. Aber es wäre Quatsch, da jetzt noch was über Skaten zu erzählen. Ich könnte da was über Skaten in den 90ern erzählen.
Ja.
Und Villingen-Schwenningen, Alter, wie krass, dass Robsi aus Villingen-Schwenningen kommt, Alter. Ich kenne es halt wirklich zu gut.
Ja, das Schwarzwald-Special kommt auch.
Ja, genau.
Heimatfilme.
Heimatfilme, Top. Ja.
Das hat doch was.
Dann bin ich mal gespannt, wen ihr da als Gast dran kriegt.
Oh Gott.
Ich habe keine Großeltern mehr in meinem Umfeld, Alter. Ah doch, es gibt noch einen Schwiegeropa Lutz, Alter. Der guckt sich ab und zu
großartig.
An.
Ja, warum haben wir das eigentlich noch nicht gemacht? Irgendeinen Opa vors Mike gezerrt, Alter. Wer sich da wirklich anbieten würde, wäre der Vater von Second Jan. Gerd ist der Shit, Alter. Ohne Witz, der erzählt so lustige Sachen, weil der halt auch so geile Hobbys hat und so. Ja. Der war ja früher Pilot und der hat wilde Geschichten.
Geil.
Ja, Lutz zum Glück auch. Die Story ist legendär, wo die dann irgendwie kurz nach Mauerfall dann zur Verwandtschaft nach Ostberlin sind und die hatten dann halt irgendwie sich zum Essen verabredet und die haben irgendwie Brokkoli mitgebracht, ja, einfach zum Verarbeiten.
Ganz
exotisch. Und dann kommt sie, ja, die Gastgeberin dann an mit der Blumenvase, wo dann der Brokkoli drin stand.
Oh fuck.
Geil. Also die Story ist erst mal erzählt, dass ich lag unter dem Tisch, ey, Alter.
Oh fuck. Sehr schön.
Top.
Schöner Schlusshumor jetzt, oder?
Ja. Ja, danke, ja, dass ich hier sein durfte. Das hat großen
Spaß gemacht. Ja, danke, Alter.
Jo, dann sehen wir uns das nächste Mal bei unserer Geburtstagsepisode 2 Jahre. Ole, ole, Folge 50. Gib ihm. Wir wissen noch nicht, was passiert. Seid gespannt. Macht's gut.
Jawohl.
Bis denn.
Peace.
Tschüss.
Tschö.
Wunderbar.
Hammer.